und willkommen zum Aue-Podcast. Heute wird Folge 99, heute wieder mit Florian. Hi.
Glück auf zusammen.
Tobias.
Hey, hey.
Und wir haben heute einen Gast, Paul Steinbach.
Hi, Glück auf.
Ja, Paul, wahrscheinlich kennen dich die meisten Hörer schon. Vielleicht magst du dich kurz vorstellen.
Ja, mein Name ist Paul Steinbach, bin Berichterstatter des FC Erzgebirge Aue, bin für die Freie Presse in Chemnitz tätig. Und ja, in den 2,5 Jahren habe ich mit dem FC Erzgebirge viele Siege, viele Niederlagen erlebt. Und bin auch gespannt, was sich jetzt in Zukunft so entwickelt, wie es in der Regionalliga weitergeht. Viele werden mich wahrscheinlich schon von all den Artikeln kennen, die ich in den letzten, ja wie gesagt, 2,5, 3 Jahren verfasst habe. Mit der Zeit ist es irgendwie immer mehr geworden. Und einige kennen mich vielleicht dann auch durch den Schachtpost-Newsletter, der jeden Montag um 19.46 Uhr erscheint. Also soweit zu mir, würde ich sagen.
Ja, vielleicht magst du noch mal darstellen, wie ist denn so ungefähr immer dein Arbeitsalltag um den Verein? Also du bist ja regelmäßig auch bei den Pressekonferenzen und bei den Spielen. Also wir kennen uns auch größtenteils, würde ich sagen, aus der Mixzone so. Das ist ja schon auch einer deiner Besonderheiten, dass ihr ja auch einfach den Zugang zum Verein noch so habt.
Absolut. Der Arbeitsalltag sieht eigentlich so aus, dass man 2 Tage ungefähr vor dem Spiel die Pressekonferenz hat, wo auf das Spiel des Wochenendes geblickt wird, Fragen an den Trainer oder Spieler, je nachdem, was der Verein da organisiert, gestellt werden. Und da versucht man natürlich dann, das Gesagte irgendwo in einen Artikel zu verpacken, mit Spielvorschauen. Vielleicht hat man davor auch noch oder danach, je nachdem, das Training verfolgt und hat dann noch ein paar Inputs gesammelt. Und dann geht eigentlich schon der Blick auf das Wochenende, wo die Spiele stattfinden. Da wird während des Spiels der Spielbericht geschrieben, der mit Abpfiff online gehen soll, online gehen muss. Und dann geht es schnellen Schrittes in die Mixzone, wo wir uns dann immer sehen. Und dann werden die Spieler interviewt. Und da werden bestenfalls so viele Interviews gesammelt, damit man ganz lange in den nächsten Tagen damit zu tun hat und was aufschreiben kann. Das ist eigentlich.
Vielleicht noch eine allerletzte Frage dazu. Wie hat sich das denn so in den letzten Monaten oder Jahren verändert? Also ich glaube, wir hatten uns da schon mal drüber unterhalten. Es wird auch immer schnelllebiger, das Geschäft des Nachrichtenjournalismus, gerade so als Printmedium, oder?
Ja, absolut. Das Gute für mich ist, ich kenne es nicht anders, weil ich ja, was das anbelangt, ja noch recht neu dabei bin im Vergleich zu anderen. Also ich bin ja erst 26. Insofern habe ich ja schon mit dieser Schnelllebigkeit von Anfang an zu tun gehabt. Aber es hat sich schon echt krass entwickelt, wenn man das so dann betrachtet aus der Ferne, dass auch das Fernsehen ist vor Ort und Fernsehen hat schnell Stimmen. Und dann geht es darum, auch als Printjournalist extrem schnell zu sein, damit man beispielsweise mit den Stimmen eben so schnell rausgeht, damit man vielleicht noch gegenüber anderen Medienhäusern einen Vorteil hat. Also sag mal so, langweilig und langweilig wird es nie. Man muss immer schnell sein. Das ist so ein Grundsatz.
Ja, Florian und Tobias, wie nehmt ihr denn so die Medienlandschaft insgesamt wahr? Ich habe schon das Gefühl, dass sich das auch krass verändert hat, dass es auch viel mehr darum geht, wer irgendwas als erstes raushaut, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also ich denke so ein bisschen, also gerade bei dieser Fußball, also bei dieser TV-Fußballlandschaft ist es für mich immer so ganz auffällig. Nach den Spielen werden halt immer so super generische Interviews halt irgendwie auch geführt. Also wo ich mir dann irgendwie auch sagte, derjenige, der Moderator oder der Interviewende, kann die Antworten sich da ja auch im Wesentlichen selber geben, weil du kriegst halt immer, wie ich finde, zum Teil super glattgeleckte Antworten. Und wo ich dann auch immer so denke, okay, das hättest du dir jetzt irgendwie auch sparen können. Also, wie fühlt sich nach der Niederlage? Der wird wohl kaum irgendeinen Spieler sagen, ich fühle mich prima und mir ist es eigentlich scheißegal.
Florian, ich glaube, da haben wir noch eine ganz andere Zugänglichkeit zum Verein, oder nicht?
Ja, ich glaube, dass auch in den letzten Jahren da schon die Nähe zu den Vereinen deutlich größer geworden ist, oder Zugang, besser gesagt, vielleicht nicht die Nähe. Denn vor 10, 15 Jahren hatte man ja dann wirklich nur den Printbereich, dass man dann eben am Montag in der Zeitung die Dinge gelesen hat, die dann die Kollegen und Kolleginnen geschrieben haben. Und heutzutage ist ja wirklich schon so, dass ja Ja, schon der Live-Ticker, also alle möglichen Medien haben Live-Ticker vor Ort, dann haben sie Leute, die Social Media machen, die da schon was raushauen. Dazu, wir machen, hauen da ja auch teilweise relativ zügig was raus, aber eigentlich hast du ja schon eine halbe Stunde nach Spielabpfiff hast du ja schon super viel Informationen, Videomaterial von verschiedensten Leuten, Bildmaterial, so dass die Leute es schon teilweise auf dem Weg nach dem Stadion nach Hause konsumieren können. Und das hat sich dann deutlich auch verändert. Und ich glaube auch, dass die Vereine natürlich auch andererseits dort durch Vereins-TV oder Vereinsmedien auch natürlich versuchen, ihr Narrativ, manchmal, ja, ihre Narrative, ihre Sicht zu setzen.
Ja. Gut. Ja, Paul, du hast ja auch einen weit beachteten Artikel zum Abstieg geschrieben oder einen Kommentar. Da haben wir auch die Bitte bekommen, dass wir uns da mal mit auseinandersetzen sollen. Und das Ganze würde ich auch gerne heute als Diskussionsgrundlage benutzen für die folgende Saisonanalyse, die wir dann in Clustern machen, also immer in so Abschnitten. Vielleicht kannst du noch mal so die fünf wichtigsten Sachen zusammenfassen aus deiner Sicht, woran jetzt der Abstieg vor allen Dingen liegt.
Ja, man muss da auf jeden Fall meiner Meinung nach schon ein paar Jährchen zurückgehen. Das war ja auch im Endeffekt das Ansinnen des Textes, dass dieser gesamte Abstieg eigentlich schon vor Jahren begonnen hat, mit falschen Entscheidungen, mit Personalentscheidungen, die eher nach Schnellschüssen aussahen, wenig durchdacht waren und sich im Endeffekt dann auch nicht wirklich bewährt haben. Dirk Schuster ist so eine Personalie, der eigentlich gute Dinge erreicht hat mit dem FC Erzgebirge. Man wurde einmal Siebter, man wurde einmal Zwölfter und hat sich dann von ihm getrennt aus, wenn man das einmal rein sportlich betrachtet, eigentlich fragwürdigen Gründen. Ja, man stand auf sicheren Beinen in der zweiten Bundesliga, hatte überhaupt nichts mit dem Abstieg zu tun und das muss ja eigentlich das Ziel sein des FC Erzgebirge. Dann ist es eben zur Trennung gekommen und dann hat man hat mit Alexej Spilewski einen Trainer geholt, der so schnell, wie er gekommen ist, eigentlich auch wieder weg war, weil der Erfolg halt ausgeblieben ist. Und mit Timo Rost war es dann ähnlich, ja, Erfolg ausgeblieben. Man war nach dem Abstieg in die dritte Liga auch sofort wieder irgendwo im Abstiegskampf. Also da waren so Personalentscheidungen dabei, die halt auch dafür gesorgt haben, dass der FC Erzgebirge aus der zweiten Bundesliga abgestiegen ist und dann auch in der dritten Liga sofort irgendwo Probleme hatte und Leonhard war zurückgetreten. Es ist eine neue Vereinsführung gekommen, die alles anders machen wollte, irgendwie alles besser machen wollte und es im Endeffekt dann nicht besser gemacht hat, denn mit der Konsequenz, nun in der Regionalliga gelandet zu sein, ist es eben so, dass man nicht besser dasteht, sondern wesentlich schlechter. Innerhalb von ein paar Jahren ist man aus der zweiten Bundesliga in die Regionalliga abgestiegen. Erstmals viertklassig in der Vereinsgeschichte. Das sind so viele Dinge daneben gelaufen. Und man hat eben teilweise Fehler wiederholt, die bereits unter der alten Vereinsführung schon gemacht wurden. Den Leonhardt wurde damals vorgeworfen, unter anderem, es gab viele Vorwürfe, aber unter anderem eben diese fragwürdigen Personalentscheidungen, Schnellschüsse, sich zu sehr an das Sportliche eingemischt zu haben. Und genau das passiert ja aktuell wieder. Man hat Matze Heidrich zum Beispiel im Dezember im Endeffekt überstimmt als Vereinsführung. Hat gemeint, es besser zu wissen oder es anders machen zu wollen. Und im Endeffekt haben sich diese Entscheidungen überhaupt nicht bewährt, sondern sind eher nach hinten losgegangen. Und das war eigentlich so jetzt mal ganz kurz zusammengefasst, dieser lange, lange Kommentar, wo es einfach darum ging, zu beschreiben, dass die Dinge schon vor vielen Jahren angefangen haben.
Und man die Fehler wiederholt hat. Das würde ich auch nochmal rausstreichen, dass das auf jeden Fall bei mir hängen geblieben ist, dass du sagst, man kommt wieder in die alten Muster zurück. Auch nochmal gerade das, was du sagtest mit dem Vorstand, dass man sich ins Sportliche einmischt. Ich glaube, das haben wir auch schon mehrmals im Podcast irgendwie angesprochen, dass das für uns auch widersprüchlich teilweise ist. Und ich glaube, das ist auch was, woran man gut so die Saison jetzt halt analysieren oder diskutieren kann. Ja, vielleicht, Florian, wir waren ja zusammen in Nordirland. Damit ist ja die Saison irgendwie angefangen. Ich kann mich auch noch daran erinnern, man war irgendwie voller Vorfreude, man hatte große Erwartungen, Neuzugänge. Ich denke zum Beispiel mal an Erik Weinhauer, der mit viel Tamtam für kolportierte 40.000 Euro aus Jena gekommen ist. Trotzdem hatte man damals vielleicht auch noch so ein bisschen die Hoffnung, es kommen neue Neuzugänge noch, weil der Marcel Beer seit März verletzt war und man ja auch eine schlechte Rückrunde unter Hertha gespielt hat. Wie würdest du die Stimmungslage im Sommer beschreiben?
Ja, die Stimmungslage im Sommer in Nordirland war grandios. Also, es war ein absolut geniales Event aus Fansicht. Man ist da super angenommen worden. Man hat auch das Spiel gewonnen. Das war auch, ja, muss man vielleicht im Nachhinein sagen, der sportliche Wert des Spiels ist fragwürdig. Aber man hatte insgesamt eine positive Stimmung. Und wenn man dann eben auf die Neuzugänge erstmal blank drauf guckt, muss man auch sagen, da sind ja auch gute Spieler dabei. Also sind auch Spieler dabei, die ich auch, wo ich jetzt heute rückblickend sagen würde, ja, kann ich gut verstehen, dass man die damals verpflichtet hat. Also es war einfach eine sehr, sehr gute, positive Stimmung, die wir ja dann auch mit in dieses erste Heimspiel gegen Cottbus, mit in das erste Heimspiel gegen Rostock genommen haben, wo wir ja vor Ort waren. Da hat man ja gemerkt, da waren alle heiß. Rostock als super Rückrundenmannschaft in der Saison davor. Da war so ein bisschen die Erwartungshaltung, wir treffen gerade zwei Mannschaften aufeinander, die am Ende um den Aufstieg mitspielen oder sagen wir zumindest um die ersten, ja, 6 bis 8 Plätze. Und ja, auch als wir dann da nach dem 1-1, nee, 0-0 war es ja, ne?
0-0,
0-0,
ja.
weggefahren sind, war ich eigentlich positiver Dinge.
Wie siehst du es, Paul? Es wurde ja auch vor allen Dingen kritisiert, zum Beispiel, dass man in der Abwehr nur einen Verteidiger hatte mit Seifert auf links, der sich dann auch noch verletzt. Es gab keinen Ersatz für Marcel Beer, das war ja auch so lange eine Diskussion. Es wurden ja verschiedene Stürmer kolportiert. Also man denkt ja zum Beispiel nur mal an Pascal Testroth, der mit dem Verein in Kontakt gebracht wurde. Wie siehst du so die Saisonvorbereitung und also bis zum Ligastart?
Ja, ich habe es eigentlich ähnlich erlebt wie Flo. Ich hatte den Eindruck, dass der Kader gar nicht so schlecht zusammengestellt ist. Ich meine, nehmen wir mal einfach als Beispiel Erik Uhlmann her, der eine super Saison gespielt hatte bei Hannover 96-2, war dort Kapitän. Er hat auch ein paar Scorer gesammelt, klar, er hat Elfmeter geschossen, aber da waren schon Spieler dabei, die durchaus Potenzial haben und auch eine gewisse Vorfreude ausgelöst haben im Vereinsumfeld, auch Julian Guttau. Die Fahrt nach Nordirland hat eine Euphorie ausgelöst in gewisser Weise, ja. 1200 Fans, die da hinfahren, mitfahren und ein gutes Spiel vom FC Erzgebirge erleben und so eine Nähe entstanden. Und diesen Schwung hat man eigentlich auch mitgenommen in die Vorbereitung im Trainingslager und hatte ich ein sehr gutes Gefühl, weil die Mannschaft den Eindruck machte, sehr, sehr schnell zusammengewachsen zu sein. Allerdings hat sich das dann eben in der Saison dann nicht wirklich widergespiegelt auf dem Platz, auch wenn der Start natürlich sehr vielversprechend war gegen Rostock, wo Stefanjak auch noch die große Möglichkeit hat, mit dem Strafstoß den Sieg einzufahren. Aber ja, letzten Endes hat sich dann auch mit der Niederlage in Ulm eine Woche später schon irgendwie angedeutet, dass die Probleme, die es bereits in der Rückrunde der Vorsaison gab, irgendwie noch mit über den Sommer hinweg gezogen haben. Und Ende von Lied ist eigentlich, dass man da auch zu wenig Punkte eingefahren hat und dasselbe war, wie gesagt, schon in dem halben Jahr zuvor der Fall.
Denkst du denn, man hat die Probleme unter Hertha dann zu spät sehen wollen oder konnte man sich im Verein nicht durchsetzen? Ich meine, wenn wir jetzt auf Matze Heidrich gucken, wollte er ja Hertha schon mutmaßlich nach dem 7. Spieltag gegen Osnabrück entlassen, weil es irgendwie nicht passt. Das Theater um Emma und Heidrich, diese Gruppenbildung, darüber wird ja auch schon lange geschrieben.
Ja, da spielen mehrere Dinge hinein. Ne? Du hast es auch schon davor angesprochen, mit der Tatsache, dass man eben nur mit einem Linksverteidiger in die Saison geht oder eben kein mehr Marcel Bär-Ersatz holt. Was auf jeden Fall ein Fehler war, das habe ich gerade eben vergessen, das wollte ich jetzt noch ergänzen. Man hätte auf jeden Fall gerade im Sturm nochmal nachlegen müssen. Man konnte sich nicht darauf verlassen, dass Marcel Bär überhaupt im Oktober wieder zurückkehrt. Hätte auch noch viel länger dauern können. Im Endeffekt war es gut für den FC Erzgebirge, dass er dann letztlich im November gegen Lok Leipzig auch wieder auf dem Platz stand. Also das sind so Dinge. Und wenn dann eben noch abseits des Platzes, ja, solche Themen auftauchen, wie zwischen Hertel und Emma, dass es da nicht funktionieren soll, das hilft natürlich in Gänze auch nicht. Im Endeffekt ist es so, dass Lars Fuchs, der dann letztendlich kam, ja auch schon viel eher zum Beispiel zum FC Erzgebirge kommen wollte, da auch das schon eher Kontakt gegeben hat, das nicht zustande kam. Es wohl andererseits auch so gewesen sein muss, dass Jens Hertel auch jetzt nicht explizit danach gerufen hat, einen neuen Co-Trainer an der Seite haben zu wollen. Insofern, es sind dann so Themen, die wie gesagt ablenken von der Tatsache, dass einfach auf dem Platz die Leistungen nicht gestimmt haben und aus welchen Gründen auch immer. Ich glaube, das sind dann wirklich mehrere Gründe, die dafür gesorgt haben und nicht nur die, die wir jetzt auch schon besprochen haben.
Tobias, war der Kader zu dünn zu dem Zeitpunkt? Du schaust ja auch immer gerne auf unsere Neuzugänge und auf Spielweisen oder was ich vielleicht auch nochmal konkretisieren will. Also wenn man sich anguckt, es hat ja auch fast die ganze Saison die gleiche Abwehr gespielt, die relativ wackelig war. Man hatte dann ja auch wenig Breite im Kader und trotzdem 70 Gegentore.
Ja, genau. Ich glaube, das ist, glaube ich, das entscheidende Problem gewesen. Also ich glaube, das kann man jetzt gar nicht so an den einzelnen Spielern da irgendwie auch klar machen. Wir hatten dann einen ganz jungen Tristan Zobel geholt, der hätte die Kohlen nicht aus dem Feuer holen können. Und Ryan Malone, von dem man, glaube ich, aufgrund seiner Erfahrung, glaube ich, also ich hätte von ihm bedeutend mehr erwartet. Denn wie gesagt, diese Sache mit dass wir nur einen Linksverteidiger hatten, was ich ja damals schon gesagt hatte, dass ich das äußerst kritisch finde. Und dann hatten wir natürlich auch so als Ersatz für Marcel Bär eigentlich nur Stürmer, die jetzt eigentlich ja nur bei mittelklassischen Viertligisten wahrscheinlich irgendwie gut performt hätten. Also ich denke, ich glaube, dass wir einerseits natürlich großes Pech hatten, aber gleichzeitig auch nicht die Breite im Kader hatten. Wir hatten dann natürlich nochmal auf der Linksverteidigerposition da ja nochmal ganz gut nachgelegt mit Collins, aber weißt du noch, als ich neben dir saß, irgendwie in dem einen Spiel, als Collins zum ersten Mal reingekommen ist, Martin, der sich irgendwie warm gemacht hat und ich dann irgendwann während des Spiels sagte, du, ich glaube, der hat sich verletzt. Da, genau,
Ich glaube, das
und
war
da war
gegen
mit
60, ne?
Das war gegen 60, wo er dann irgendwie dann glaube gegen Mitte Ende der zweiten Halbzeit gehumpelt hat und ich dachte, okay, der hat jetzt so lange nicht gespielt, der hat sich jetzt nur mal kurz warm gemacht, der wird sich den Muskelfaserriss geholt haben. Das heißt also, wir haben circa ein Drittel unserer Saison eigentlich ohne einen echten Linksverteidiger gespielt.
Ja, da hat dann ja auch Paul Seidel ist dann ja als junger Mann mit auf die linke Seite gekommen, der dann drei, vier, fünf Spiele auch in Fair damals gemacht hat. Das hat er für einen jungen Mann aus der eigenen Jugend gut gemacht, aber halt nicht auf dem Drittliganiveau.
Es gab noch eine andere große Debatte im Sommer, Tobi. Das war um Martin Mennel. Fing das schon an, weil er bei der Einschulung seines Sohnes war. Und dann hatten wir ja auch so eine Verkettung. Weiß nicht, ob du dich noch erinnerst. Uli stand dann erst im Tor, hat sich verletzt.
Ja.
Und das war ja auch so ein bisschen der Weg für Luis Lort.
Genau, also da habe ich ihn ja auch in dem Interview auch darauf angesprochen, dass er jetzt auf einmal von der Nummer 3 zur Nummer 1 geworden ist und sich auf einmal jetzt zu einem wirklich echt guten Drittliga-Torhüter entwickelt hat. Der hat immer noch ab und an so seine Wackler, aber ich glaube, für den war das, glaube ich, wirklich auch die Gunst der Geschichte, würde ich sagen. Aber glaube schon irgendwie, dass Martin Mennel, man muss es vielleicht auch sagen, der ist jetzt, glaube ich, mein Alter, der ist jetzt, glaube ich, so 38. Ich glaube, der hat auch langsam so ein bisschen genug. Also so ein bisschen. Und er hat dann irgendwie auch gesagt, okay, gut, ich bin jetzt lieber bei einer Einschulung meines Sohns dabei. Vielleicht auch jetzt so ein bisschen auch vor dem Hintergrund, dass er gesagt hat, er hat ja auch ganz, ganz viel bei seinen Kindern auch verpasst.
Ja, ist auf jeden Fall eine Sache, die sich durchzieht. Martin Mennel nur 28 Ligaspiele, Lois Lort 10 Ligaspiele, Max Ullich ein Ligaspiel. Die jungen Teute auf jeden Fall mehr im Blickpunkt. Aber um nochmal ein bisschen in die Analyse der ersten 7 Spiele zu gehen. Also wir waren mit 4 Punkten nach dem Osnabrückspiel auf dem 18. Platz. Wir haben nur gegen Havelse gewonnen, ganz knapp. Das Unentschieden gegen Hansa und dann noch 5-mal verloren. Und ich glaube, Paul, da war schon der Druck auf Hertel riesengroß und es wurde ja auch kolportiert, dass er dann ja entlassen werden sollte, was dann aber nicht passiert ist.
Ja, nach dem Osnabrückspiel hatte ich auch mit Jens Hertel gesprochen, vor Ort an der Bremer Brücke und da war schon niedergeschlagen, absolut verständlich. Da hat einem auch echt leid tun können, muss man sagen. Das Osnabrück-Spiel zum Beispiel, weiß nicht, ob ihr das noch vor Augen habt.
Rote Karte für Ballon, ne?
Genau, aber schon viel eher. Aue macht dort eigentlich ein richtig gutes Spiel, ja, beim VfL Osnabrück, wo der VfL noch lange nicht so in den Lauf hatte, den der VfL dann zum Ende der Saison hatte, ja, weshalb der VfL auch absolut verdient aufgestiegen ist. Da war Aue mindestens mal gleichwertig, hatte gute Chancen. Man hatte vor der Halbzeitpause die große Möglichkeit durch Julian Kotau, ja, als er den Pfosten trifft. Und dann in der zweiten Halbzeit machst du wieder die Tore nicht, ja. Julian Günther Schmidt hat die Riesenmöglichkeit dann letztlich auf das 2:2. Also man hat immer so, es zieht sich auch wie ein roter Faden durch die Saison, dass man diese Schlüsselmomente hat halt nie nutzen können. Oder man hat es in diesen Momenten immer verpasst, irgendwo oder irgendwie das Blatt zu wenden und auf die eigene Seite zu ziehen. Und das war in diesen ersten 7 Spielen schon absehbar und hat sich dann leider so fortgesetzt. Ja, und wie gesagt, Jens Hertel konnte man zu dem Zeitpunkt meiner Meinung nach eigentlich nicht mal konkret was vorwerfen. Also, weil man eben auf dem Platz es verpasst hat, die Schlüsselmomente anders ausgehen zu lassen.
Aber es spricht ja nicht jetzt gerade dafür, dass Matze Heidrich irgendwie die Führungsgewalt im Verein hat, dass er da nicht über den Trainer entscheiden kann, oder Flo? Das ist ja vielleicht auch schon so, wo es anfängt, dass der Vorstand sich mehr ins Sportliche einmischt.
Ja, das ist auf jeden Fall so. Das ist die wiederkehrende Frage des Verantwortungsbereichs oder des Entscheidungsbereichs des sportlichen, ja, des Sportdirektors, Geschäftsführer Sport, wie man das Kind auch nennt. Und dementsprechend ist das ja dann wieder, was Paul auch am Anfang aufgeworfen hat aus in seinem Artikel, dass auch hier wieder ja die Gremien, um diesen Begriff mal zu benutzen, Vorstand, sich dann doch tatsächlich in die ja konkrete sportliche Arbeit mit einmischt, was sie ja dann, das ist ja der Witz an der Sache, jetzt heute wieder sagen, wir haben gemerkt, wir müssen uns wieder mehr in die sportlichen Bereiche mit einmischen. Ich glaube, das haben sie ja eigentlich die ganze Saison doch schon sehr stark gemacht.
Aber ich verstehe das ja auch so, dass man sich aus dem Sportlichen raushält. Vor 3 Jahren war das ja auch so, als der neue Vorstand angetreten ist. Oder ist ja mittlerweile schon 4 Jahre ist es ja, also 3,5 Jahre ist es ja quasi. Ja, 2022 ist ja der Helge Leonhardt abgetreten. Und da war ja auch so ein bisschen die Prämisse, man hält sich jetzt raus. Also wie Paul auch gerade schon meinte, also das ist ja vielleicht auch das, wo es anschließt, dass man daraus nicht gelernt hat oder beziehungsweise, dass man das wieder revidiert. Wir mischen uns jetzt doch wieder ins Sportliche ein.
Ja, das ist es. Und das ist ja die Frage, hat man vielleicht zu dem Zeitpunkt auch schon wirklich nicht mehr so viel Vertrauen in Matze Heidrich gehabt nach dem schwachen Saisonstart? Denn die Neuzugänge, die er geholt hat oder die geholt wurden, haben ja auch schon am Anfang wirklich teilweise nicht funktioniert. Ne? Also Weinauer ist gar nicht reingekommen. Guttau war ja erstmal dann auch verletzt. Malone, also vielleicht ist da auch irgendwo der Punkt, wo das Vertrauen schon Matze Heidrich schon früh verloren war, dass man ihm nicht mehr so viel Verantwortung gegeben hat.
Ja, ich glaube, um mich mal einzuschalten, was auch dafür gesorgt hat, dass man da vielleicht weiter an Hertel festgehalten war, weil natürlich einerseits, dass die Vereinsführung halt trotzdem ein bisschen Kontinuität haben wollte auf der Trainerposition. Hertel war ja trotzdem erst zu dem Zeitpunkt ja ein knappes Dreivierteljahr da, nachdem ja im Endeffekt schon die Dortchef-Entlassung unglücklich verlaufen war, wo es dann ja im Nachhinein so heißt, als wäre da Roland Frötschner als Vereinspräsident da so eine führende Kraft gewesen, das so durchzuboxen. Ja, wahrscheinlich hatte da einfach die Vereinsführung gehofft oder das Gefühl, dass es vielleicht nicht allein an Hertel liegt und dass da die Möglichkeit ist oder dass noch so viel Zeit ist, dass es ja noch in die andere Richtung gehen kann. Und vielleicht war die Vereinsführung auch zu dem Zeitpunkt noch nicht ganz so, wie soll ich sagen, begeistert von Heidrichs Ansinnen, Schubetice erstmal dahin zu setzen. Wir werden ja dann sicherlich auch noch im weiteren Verlauf darauf zu sprechen kommen, wie das dann abgelaufen ist, aber das wird sicherlich auch eine Rolle gespielt haben zu dem Zeitpunkt.
Was ja auch eine interessante Fügung oder Wendung ist. Ja, auf jeden Fall, es folgten erstmal zwei Siege. Also da gibt es ja wieder diesen Effekt, was passiert, wenn man am Trainer festhält. Es kann genau das Gleiche passieren, wie wenn man einen Trainer wechselt. Irgendwann gewinnt man mal wieder. Ich glaube, gegen 60 war es ein verdienter Sieg. Gegen Aachen war es auf jeden Fall ein schmeichelhafter, verrückter Sieg mit der Fallmann-Flanke, die zum Torschuss wird und zum Tor. Also ich glaube, dass wir auch so ein bisschen da die Glückssträhne so ein bisschen wieder hatten. Oder ich erinnere mal an das Unentschieden auch in Verl, wo wir eigentlich ja auch 20 Schüsse, 30 Schüsse gegen uns hatten. Das Unentschieden in Hoffenheim, das war auch kein richtig gutes Spiel. Man holt trotzdem einen Punkt. Klar, man hat auch doof verloren. Und ich glaube, diese Periode, da sticht halt das Regensburg-Spiel nochmal raus. Ein absolutes Freakspiel, Tobias, mit dem Weinhauer, der dann in der Nachspielzeit den reinknallt und alle fordern dann wochenlang Weinhauer und Weinhauer ist der neue Held.
Ja, genau, aber das ist ja so ein typischer Effekt irgendwie, den du hast, wenn halt mal so ein ehemals gehypter Spieler dann erstmal tief gefallen ist oder erstmal seine Erwartungen nicht erfüllen konnte, dann einmal trifft, dass das dann ja praktisch jetzt so zum großen Volkshelden wird. Das habe ich ja halt damals schon an meinen allerersten Fußballtagen erlebt mit 15 Jahren bei Sachsen Leipzig. Ja, aber das ist halt so ein bisschen, die dann, also manchmal ist es dann vielleicht auch so, dass halt auch das große Ganze dann auch nicht gesehen wird.
Ja gut, also ich glaube aber, die nächste Phase ist auf jeden Fall die Erfolgsphase der Saison. Man gewinnt auch noch bei Lok Mitte November, die zu dem Zeitpunkt ja, weit vorne sind in der Regionalliga Nordost. Marcel Bär ist wieder dabei, der trifft auch noch gegen Lok. Also ich finde, wir haben da ein ordentliches, gutes Spiel gemacht. Und dann ist auch noch die Mitgliederversammlung, wo Schlesinger dann neuer Präsident wird. Und so ein bisschen die Kritik verstummt schon. Und dann würde ich aber sagen, dann verliert man unglücklich in Wiesbaden, letzte Sekunde auch noch so ein Traumtor da. Und dann das Unentschieden gegen Ingolstadt, 2:2 in der letzten Sekunde, wo Jonas Scholz noch den Ausgleich macht. Und dann war ja schon wieder die nächste Trainerdiskussion am Start, Paul. Ich glaube, da war dann wieder, also da ging es ja dann auch schon drum, wie geht es jetzt noch die nächsten letzten zwei Spiele vor Weihnachten rein, das Duisburg-Spiel und das Schweinsfurt-Spiel.
Ja, absolut. Erst einmal will ich sagen, die Mitgliederversammlung war ja vor dem Lok-Leipzig-Spiel. Und die Mitgliederversammlung war eine eigentlich im Vergleich zu den anderen in den letzten Jahren die ruhigste. Da war noch gar kein großer Aufschrei irgendwo, trotz der Situation, der tabellarischen Situation. Man hat irgendwo bei jedem Fan auch, der dort vor Ort war, das Gefühl gehabt, dass so eine Selbstsicherheit besteht, dass der FC Erzgebirge ja gar nicht absteigen kann. Da kam der Sieg bei Lok Leipzig, der meiner Meinung nach eher ein bisschen glücklich war,
Sehe ich auch so.
weil der FC Erzgebirge da schon eigentlich kein gutes Spiel abgeliefert hat und dann aber wieder sofort gesehen hat, welchen Einfluss Marcel Bär auf die Mannschaft hat und welchen Unterschied Marcel Bär machen kann. Und dann sprichst du es an, das Ingolstadt-Spiel, was du in dieser Situation, in der du dich befindest, niemals herschenken darfst. Und da zieht sich dann eben wieder dieser rote Faden durch und dann war eigentlich klar, dass früher oder später was passieren muss. Es war auch für uns klar, dass jetzt irgendwas dann in den nächsten Tagen passieren wird. Das Ergebnis, was dann letztendlich folgte, war dann allerdings schon ein bisschen überraschend, wenngleich das schon irgendwo sich angedeutet hatte mit den Aussagen, die getroffen wurden von der Vereinsführung.
Also es wurde Jörg Emmerich entlassen oder der sollte weg und dann ist Matze Heidig in der Konsequenz auch gegangen, weil er das nicht mittragen wollte. Und ich glaube, ich kann mich noch gut an die Mitteilung erinnern. Das war Lars Fuchs wird Co-Trainer, um Hertel den Rücken zu stärken. Und dann kam ja auch schon Steffen Zifert als Berater, der aber gleichzeitig kein Sportdirektor werden sollte.
Ja, genau. Es war ja auch so, dass, wie gesagt, Matze Heidrich hatte dort vorgetragen, dass Jens Hertel dann wirklich entlassen werden soll, dass man da erstmal mit Schubitize interimsmäßig weitermachen möchte, weil er ja diese Lizenz besitzt. Emmerich sollte Co-Trainer bleiben und dieses Gespann sollte eben dann erstmal die letzten zwei Spiele zusammen bestreiten. Und ja, es kam alles anders. Und im Nachhinein hat sich das, was man dann eben umgesetzt hat, als Verein, hat sich dann auch nicht wirklich bemerkbar gemacht oder bewährt. Ja? Wenngleich natürlich die in der kurzfristigen Sicht mit einem Punkt dann in Duisburg, wo man ein gutes Spiel macht und im Sieg gegen Schweinfurt natürlich dann trotzdem erstmal alles ganz okay schien.
Ja, Florian, wir waren ja auch zusammen in Duisburg. Ich glaube, also so eine Abwehrschlacht haben wir selten gesehen. Also hat einem natürlich irgendwie dann auch nochmal so eine Hoffnung gegeben. Es geht jetzt zumindest bis Weihnachten vielleicht nicht auf den Abstiegsplatz. Und das Schweinfurt-Spiel, ein absolutes Freakspiel auch.
Ja, auf jeden Fall. Das war ein ganz guter Jahresabschluss, muss man sagen. Auch wenn man schon ja, gegen Schweinfurt dann feststellen muss, zu dem Zeitpunkt sah man schon, die sind deutlich unterlegen im sportlichen Belang. Und da hast du ja auch dann zwei Eigentore von denen. Das war schon wirklich sehr glücklich. Ich frage mich immer noch bei dieser Phase, die ihr jetzt ja gerade besprochen habt, ob da diese Lösung mit Chubidice, ob die von dem Verein nicht so gewünscht war, weil es eine interne Lösung war und man ja nochmal vielleicht irgendwie an die Marc-Hensel-Phase dachte vor einigen Jahren, wo der dann ja auch eingesprungen ist, mehr oder weniger, und das auch nicht wirklich erfolgreich lief.
Naja, der Grund war de facto, das hatte ich mit Schlesinger dann letzten Endes im April besprochen, als Schubetice dann wirklich zum Trainer ernannt wurde, warum denn nicht gleich, warum nicht schon eher? Und da war es ein Argument, dass man in der Situation auf einen erfahrenen Trainer vertrauen wollte, auf einen, der das schon mal nachgewiesen hat, lassen halten zu können. Im Nachhinein ist es dann trotzdem fragwürdig, wie es dann gekommen ist, warum man dann innerhalb von ein paar Monaten die Meinung ändert. Weil im Endeffekt hat Schubetice dann in den letzten Monaten gezeigt, klar, wir sind ja gerade noch in einer anderen Phase, aber in den letzten Monaten hat er dann gezeigt, dass er es kann. Insofern wirkt es dann schon ein bisschen skeptisch, wenn man im November, Dezember einem Trainer noch nicht das Vertrauen schenken möchte und dann doch.
Tobi, ist das was du nachvollziehen kannst?
Naja, ich denke schon. Also ich glaube, Jens Hertel war ja eigentlich schon seit Jahren so der absolute Wunschtrainerkandidat für das Erzgebirge. Ich glaube, von ihm wollte man sich nicht trennen. Das ist ein renommierter Trainer, der ist jetzt mehrfach aufgestiegen. Der war auch ein Trainer, der ja so auch ein bisschen aus der Region ja auch kam. Und ich glaube halt, mit Hensel ist es ja damals auch wirklich, wirklich mies gelaufen. Ich denke, was ich mich jetzt erinnern kann, Paul, da kannst du mich jetzt auch gerne korrigieren, der hat er danach ja auch dann das Trainergeschäft ja auch verlassen, das Professionelle, oder?
Das war ja noch unter Helge Leonhardt und man hat sich dann ja im Prinzip von ihm getrennt.
Genau, aber ich denke schon, also die Argumentation kann ich jetzt grundsätzlich nachvollziehen, aber ich glaube, was ich mir jetzt vielleicht auch so aus psychologischer Sicht ja auch vorstellen kann, zu sagen, okay, wir haben jetzt sozusagen uns jetzt von dem Sportdirektor getrennt, unter anderem aufgrund dieses Aspektes, und wenn wir das jetzt sozusagen jetzt zu so schnell wieder jetzt vorziehen, würden wir ihm da jetzt auch im Grunde recht geben. Also insofern kann ich das jetzt auch schon in ein Stück weit nachvollziehen. Aber ich denke, Nachhinein ist man immer schlauer, und ich weiß nicht, ob ich es in der Situation Schubetice zugetraut hätte.
Also ich auch nicht, ne? Also ich hätte es in dem Moment wahrscheinlich auch Schubetice nicht zugetraut, einfach weil mir ganz persönlich eben auch die Erfahrung gefehlt hat. Deswegen will ich die Entscheidung, da grundsätzlich erstmal Nein gesagt zu haben, gar nicht irgendwo kritisieren. Ich habe auch gedacht, dass wenn es jemand reißen kann, dann ein erfahrener Trainer. War dann ja nicht so.
Aber Florian, vielleicht haben ja auch die Punkte über die Probleme noch ein bisschen hinweggetäuscht. Also man könnte sich ja auch noch einreden. Zur Winterpause hatte man 22 Punkte. Man sagt, so 45 Punkte reichen für einen Klassenerhalt. Damit war man ja im Soll. Und Aachen hat ja auch eine richtig schlechte Hinrunde gespielt.
Das stimmt, aber andererseits, wenn man die Spiele sich nochmal anguckt, das 60-Spiel fand ich jetzt nicht ganz so, das Heimspiel ganz überzeugend. Da gab es doch auch diesen Eckball, der direkt reingegangen ist, den 60 da weggepfiffen hat. Wenn die das Tor machen, sieht das Spiel wieder anders aus. Gegen Ingolstadt diese Geschichte mit dem, habt ihr angesprochen, der Last-Minute-Sieg, wo man ja auch schon seit der 30. Minute in Überzahl spielte und das nicht in der Lage
Unentschieden
war
war
zu
es, ja.
gewinnen. Genau, nicht in der Lage war, das zu gewinnen. Das sind schon Punkte, die sagen, wo man wirklich sagen kann, das war keine gute Hinrunde. Und trotzdem will ich mich auch noch mal oder zumindest noch mal den Blick drauf werfen, dass bei der Personalie zu dem Zeitpunkt an Hertel festzuhalten ist, gehört natürlich auch irgendwie dazu, dass er ja dann damals im Winter gekommen ist und auch eine sehr verkorkste Wintervorbereitung hatte, wo dann im Havelse-Spiel dann alle Spieler reihenweise, also in der Rückrunde erstes Spiel auswärts, dann die reihenweise die Spieler mit Magen-Darm wegbrachen.
Ich muss Sie nochmal korrigieren, das war das Hannover 2-Spiel.
Ach so, ja, aber genau, Hannover 2-Spiel, selbe Stadion. Aber diese Wintervorbereitung war nicht gelaufen. Dann hat man mit Marcel Bär ja eben diesen großen Verlust gehabt und dementsprechend kann ich dann auch verstehen, dass man dem Trainer durchaus nochmal die Winterpause geben möchte. Da kommt natürlich dann gleich auch irgendwo die ganze Geschichte um den Sportdirektor, der dann kommt und die Verpflichtung, die dann, oder die Verpflichtung, die getätigt wurde auf der Spielerseite. Aber ich kann es verstehen, dass man das damals so entschieden hat.
Bevor wir die Hinrunde abschließen, noch eine, nochmal eine kleine Erinnerung. Also der Torwart wurde ja auch gewechselt mit Lord. Der hat die Spiele gegen Ingolstadt, Duisburg und Schweinfurt gemacht. Ich glaube, da zu der Zeit war es auch nochmal so ein bisschen was anders gemacht wurde. Hat Hertel ja auch zum Beispiel von uns Lob für bekommen, dass Lord dann so Riesenspiele da abliefert, wo er uns dann teilweise alleine die Punkte da gefühlt festhält. Und dann starten wir ja schon ins neue Jahr. Ja, Tarnath wird eigentlich direkt vorgestellt. So, die Gespräche sollen inzwischen Weihnachten und Silvester stattgefunden haben. Er ist ja schon am 5. Januar zum Unionsspiel dann da gewesen im Erzgebirge. Dann kommt Vincent Okansee aus Bielefeld. Bielefeld 2 ist dann aber auch der einzige Neuzugang. Und dann wurde ja auch kolportiert, dass Tasche und Bornstein irgendwie weg sollen. Also man hat da noch versucht, auch Spieler loszuwerden, aber keine Spieler bekommen. Dann hat man das Hansa-Spiel, wo man unglücklich verliert in letzter Sekunde. Das 0-3 gegen Ulm. Mega schlechtes Spiel. Pepic macht ein Tor. Malone haut den Pepic da um oder verletzt ihn da fast. Und dann das Debakel in Havelse. Ende Januar, kurz vorm Ende der Transferperiode. Ich weiß nicht, wo wir da am besten anfangen. Vielleicht erstmal Tobias, was denkst du denn, warum war es so schwierig, im Winter sich noch zu verstärken? Also gerade als man sozusagen ja auch noch tabellarisch besser gestanden hat. So die erste, zweite Januarwoche sah es ja eigentlich noch ganz gut aus.
Ich glaube, ein Stück weit hat einfach auch die Vision gefehlt. Es wurde ja immer gesagt, auch, dass auch Zahnarzt irgendwie die Leute jetzt nicht von der Region jetzt irgendwie überzeugen konnte. Also man muss es ehrlicherweise auch sagen, ich meine, das ist eine Region, das ist jetzt schön zum Hinreisen, aber ich meine, wenn du halt so Spieler verpflichten willst, irgendwie so Profispieler, die sind ja irgendwo zwischen 20 und 30 und die wollen dann ja vielleicht auch noch ein bisschen mehr Leben um sich praktisch drumherum haben. Und ich denke halt einfach auch, dass das vielleicht auch finanzielle Fragen gewesen sein könnten. Also ich glaube halt so ein bisschen, mein Metanethaner, der überhaupt gar nicht in dieser Region verortet ist, worüber gehofft hat irgendwie, der kann seine Kontakte zu Bayern spielen lassen, zu Hannover spielen lassen. Das war vielleicht einfach auch der richtige Mann am richtigen Ort, einfach aber auch zur falschen Zeit.
Paul, ich glaube, beim Mitgliederinformationsabend letzte Woche müsste es ja gewesen sein, da wurde ja auch nochmal zu den Winterneuzugängen nachgefragt.
Ja, genau. Da wurden sehr viele Dinge besprochen, die in diesen Zeitraum fallen. Wie macht man es am besten kurz? Sportvorstand Taustein hatte gesagt beim Infoabend, dass man an mehreren Spielern dran war, die letzten Endes allesamt bei Alemannia Aachen gelandet sind, hat das auch noch begründet, weshalb das so gewesen ist, weshalb man diese Spieler nicht bekommen hat. Aachen selbst wollte dieses Geld eigentlich gar nicht in den Kader stecken zu diesem Zeitpunkt, sondern wollte irgendwie die Geschäftsstelle neu machen und hat dann aber aufgrund der Situation, dass sich Alemannia befand, entschieden, da nochmal in die Tasche zu greifen und ein paar Spieler zu holen. Und da hätte man einfach dann nicht mitziehen können, was die Finanzen angeht. Es kam dann ja auch in dieser Phase, muss man sagen, trotzdem ein bisschen was dazwischen. Ömichen war ja zum Beispiel im Gespräch von Dynamo Dresden, der allerdings Kontakte da irgendwie in die Fanszene hat und deshalb sich ungern zum Rivalen nach Aue begeben wollte und deshalb dann auch nach Aachen gegangen ist. Also da sind dann schon so ein paar Dinge zusammengekommen. Allerdings sieht das natürlich dann überhaupt nicht glücklich aus und überhaupt nicht gut aus für Michael Tarnath, wenn dann wirklich gar kein Spieler kommt, außer de facto ein Oberligastürmer von Bielefeld 2, gerade in der Situation, in der man sich befindet, gerade zu dem Zeitpunkt, wo eigentlich Neuzugänge hätten kommen müssen, muss man ganz klar sagen. Wir hatten es vorhin, oder ihr habt es vorhin schon angesprochen, es gab viele Spieler im Team, die in der Hinrunde das Potenzial was oder die Qualität, die sie haben, überhaupt nicht abgerufen haben. Ich habe es auch mehrmals damals in Artikeln thematisiert, dass bei vielen, vielen Spielern in der Hinrunde die Drittligatauglichkeit gefehlt hat. Das muss man einfach so ganz klar sagen. Das hat sich in vielen Situationen bestätigt. Und ja, dass es dann eben nicht gelingt, in dieser Phase Verstärkungen zu holen und gleichzeitig ja zu sagen, dass die Qualität angeblich im Kader vorhanden sei, ja, und es nur darum geht, die PS auf den Platz zu bringen und herauszufinden, warum es nicht möglich war, in der Hinrunde die PS auf den Platz zu bringen. Das ist dann schon ein bisschen zu einfach.
Ja, wir hatten das ja auch nochmal diskutiert. Als dann Hertha schon entlassen war, war es wahrscheinlich aussichtslos, noch jemanden zu bekommen, oder? Also Ende Januar kriegt man dann gar keinen mehr.
Es war sicherlich sehr spät, ne? Gar keine Frage. Es war ja unmittelbar nach dem Havelse-Spiel, was an sich auch schon verrückt war, weil Havelse bis zur 70. Minute überhaupt nicht stattgefunden hatte, weil Aue schon klar die bessere Mannschaft war bis dahin und auf einmal völlig unerklärlich sich hinten reinstellt und dem Gegner zum Toreschießen einlädt. Also ein Schelm, wer da Böses denkt, ja. Ich glaube, es wäre schon möglich gewesen, noch ein paar Spieler zu holen. Aber dann kannst du eben nicht nur 20 oder 30 Leute anrufen, dann musst du halt so lange anrufen und versuchen, Spieler zu bekommen, bis jemand halt Ja sagt. Und man hat ja das auch schon bei anderen Medienberichten gelesen, dass es eine Menge Spieler gab, die sich selbst angeboten haben. Und das hatte ja auch Michael Tanner selbst schon mal zugegeben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da niemand dabei war, der der Mannschaft hätte besser weiterhelfen können als Vincent Okensee.
Ja, ich glaube, das ist auch ein bisschen müßig, das nochmal zu Ende, das tot zu diskutieren, warum keiner gekommen ist. Es ist ja Fakt. Man kann es ja auch nicht ändern und vielleicht auch nochmal in der Chronologie zu bleiben. Also nach dem Havelse-Debakel wurde dann, ja, das war auch ein bisschen merkwürdiges Interview. Vielleicht, Florian, kannst du da nochmal drauf eingehen, wie ratlos Tarnath war und was auch auf uns so wirkte, ob er da überhaupt die Kompetenz besitzt für diesen Schritt oder die Macht.
Ja, das war ein sehr skurriler Moment, weil ja da einfach irgendwie so stand, ja, wir müssen jetzt erstmal nach Hause fahren und natürlich müssen wir überdenken, was da passiert ist. Aber man merkte wirklich, da war irgendwie... Es wirkte sehr planlos im ersten Moment und auch möglicherweise dann eben diese Situation, die dahinter steckt, dass er eben seit 30 Tagen im Amt war, wahrscheinlich weniger Tage, und dementsprechend auch noch gar nicht mit dem Vorstand und mit dem Aufsichtsrat und mit den ganzen Gremien so stark im Austausch war und noch nicht so richtig wusste, wie er das handeln soll. Ich denke, das war dann schon klar, aber ich denke auch schon, dass er ihm in dem Moment klar war, dass das mit Jens Hertel nicht mehr weitergehen kann. Das wird wahrscheinlich auch ein Teil der Wahrheit gewesen sein.
Man war dann 17. Die drei Spiele nach der Rückrunde insgesamt verloren. Auch verheerend 2:8 Tore, -6, also echt nochmal im Schnitt halt wirklich klatscht, wenn man da mal so drüber nachdenkt. Und dann kommt der neue Trainer, Christoph Dabrowski. Hannover Connection wurde oft gesagt. Tobias, wir hatten ja auch, wir hatten ja auch überlegt, wer denn überhaupt noch in der Zeit bereit war, Aue zu übernehmen, in der Situation, wo man ja quasi gar keine Zeit mehr hatte, irgendwas zu ändern.
Ja, genau. Ich denke, das wird ja auch das große Problem gewesen sein. Ich denke, ich greife jetzt mal so ein bisschen vor, nämlich auf den Post von Erik Majetschak. Also das, was ich ja auch schon jetzt mehrfach auch in dem Podcast ja auch gesagt hatte, man hatte das Gefühl, dass es innerhalb dieses Vereins ja überhaupt gar nicht mehr stimmt. Und da würde ich mich jetzt irgendwie auch fragen, wer setzt sich denn jetzt in dieses Schlangennest, wenn ich furchtbar masochistisch ist oder furchtbar verzweifelt ist oder einen furchtbar starken Todeswunsch hat?
Ja, es ist ja immer noch ein Profi-Club. Ja, selbst in der Regionalliga hat man ja relativ professionelle Bedingungen. Und das Profil unter Helge Leonhardt war ja oft, den nächsten Tedesco zu finden. Also ich glaube, Paul, der Wunsch war groß, irgendwie immer jemanden zu entdecken. Davon ist dann der neue Vorstand ein bisschen abgewichen. Der hat dann auch eher nach Namen gescoutet und im Endeffekt wahrscheinlich, die kannten sich alle aus Hannover. Das wird die Erklärung sein.
Tandant hat es ja selber zugegeben, er hatte einen Mann im Telefonbuch. Ja, also so ungefähr hat er es zugegeben, ja. Und das war Christoph Dabrowski, sie kannten sich, sie haben zusammen gearbeitet. Und ich persönlich war jetzt auch nicht so im Moment, also im ersten Moment, schlechte Entscheidung. Also ich fand, Dabrowski hatte Hannover damals in der Liga gehalten, hatte bei Rot-Weiß Essen einen ganz guten Job gemacht. Insofern war ich jetzt gar nicht so schlechter Dinge mit Blick auf den FCE und die Entscheidung, hatte aber natürlich trotzdem im Hinterkopf, dass das Gefühl, dass es vielleicht sogar schon zu spät sein könnte, einfach weil man mit Ulm und Havelse zwei Schlüsselspiele verloren hat. Schlüsselspiele gegen direkte Konkurrenten, wo man mit 0 Punkten rausgeht und im Endeffekt sind das 6 Punkte, die dir am Ende fehlen, ja, und die sich auch nicht wieder aufholen lassen gegen direkte Konkurrenten, ja. Also deswegen, das Gefühl hatte ich trotzdem, unabhängig davon, dass da mit Dabrowski ein neuer Trainer gekommen war und vielleicht bei dem einen oder anderen nochmal ein gutes Gefühl wiedergekehrt war, aber ich hatte da schon meine Zweifel, ob es auch mit Dabrowski überhaupt noch reichen könnte.
Florian, bist du auch so negativ oder das Gefühl, dass man schon die Schlüsselspiele verloren hat? Also ich glaube, das ist vielleicht auch die Art und Weise, wie man gegen Havelse verloren hat, zum Beispiel.
Die Art und Weise definitiv, aber wenn ich so in mich kehre, dann glaube ich schon, da hatte ich schon noch Hoffnung, dass das funktionieren wird oder dass es eine Möglichkeit gibt, denn es war ja doch noch einiges an Saison zu spielen. Natürlich kam dann ein schwieriger Block mit Cottbus, Osnabrück, 60 München, Aachen. Hinten raus wurde es ja dann teilweise deutlich einfacher. Das war schon durchaus möglich. Was mich immer wieder umtreibt, ist einfach an der Stelle nochmal eben den Punkt, den wir auch schon öfter mal hatten. Bei all diesen Entscheidungen, die da in diesem Jahr gelaufen sind, wo ist da der Anteil der Spieler? Beziehungsweise konkreter gesagt, wir sind da einfach bei dieser Debatte, dass wir eigentlich außer Marcel Bär in der Rückrunde keinen der etablierten Führungsspieler haben, die wirklich eine gute, durchgehende Serie hatten. Alle hatten irgendwelche Problemchen und Wehwehchen. Also ob es jetzt, also Führungsspieler, die den Anspruch auch an sich ha haben scheinbar, wie Edin Majdcak sind, der dann zwischen ja, Startelf und Bank pendelte. Marvin Stefaniak, der immer wieder Schwierigkeiten hatte. Ja, und
Guter, der ständig verletzt ist, wenn man
ja,
es
genau,
mal ehrlich
Guter.
sagt.
Das ist eben auch noch ein weiterer Punkt, den wir jetzt noch gar nicht so in die Tiefe besprochen haben. Aber ich glaube, da, das ist noch ein weiteres Puzzlestück dazu.
Das ist ja so ein Punkt, den ich vorhin schon mal angedeutet habe, dass es halt mehrere Gründe sind, die da im Endeffekt mit reingespielt sind. Ne? Und ich meine, es ist auch ein Zeichen, wenn mit Pavel Dotschev, Jens Hertel und Christoph Dabrowski in Summe drei renommierte Drittligatrainer es nicht schaffen, den FC Erzgebirge irgendwo in der Spur zu halten oder überhaupt erstmal in die Spur zu bekommen. Und dann ist halt ein ganz entscheidender Punkt, dass Charakterspieler fehlen in der Mannschaft. Das war schon in den vergangenen Jahren der Fall, dass man davon so wenige hatte. Man hat es halt dann wieder im Sommer verpasst, da nachzulegen. Auch weil dann im Endeffekt dann Spieler wie Weinmelone und Julian Günther Schmidt, die ja erfahren sind, und sicherlich auch den jungen Spielern etwas mitgeben können, aber halt mit der eigenen Leistung haben nicht mit überzeugen können.
Es ist, glaube ich, auch eine starke Führungsspielerkrise über die Saisonphasen, dass man auch zum Beispiel nochmal einen Fallmann hat, der ja auch in, ja, vielleicht letztes Jahr nochmal große Angebote hatte, stark abgebaut. Gibt es, glaube ich, einige, die auch mit ihrem, den Leist wo die Leistungen halt auch nicht mehr stimmen und das Gerüst in der Mannschaft auch gefehlt hat. Also wir hatten zwar ein defensives Gerüst an Leuten, die viel gespielt haben, aber in der Offensive kann man ja wahrscheinlich gar keine Leute nennen, die halt so ein bisschen das Gerüst ausgemacht haben. Ich denke immer mal an Stefaniak mit seinen Verletzungen, Guter mit seinen Verletzungen, Marcel Bär, der die halbe Saison fehlt oder ja, ein gutes Drittel der Saison fehlt. Also das Gerüst fehlt ja auch irgendwie so ein bisschen. Also vielleicht noch mal zur Bilanz von Dabrowski. 9 Spiele waren es. Die ersten beiden waren unentschieden gegen Saarbrücken und gegen Viktoria Köln. Und dann 7 Niederlagen in Folge. Cottbus, Osnabrück, 60 München, Aachen, Essen, Mannheim Hoffenheim 2. Natürlich muss man das Phantomtor nennen, was auch nochmal so ein bisschen reingeschlagen hat und aus meiner Sicht auch dieses Spiel gegen Hoffenheim so ein bisschen ausgelöst hat. Das Spiel gegen Hoffenheim, das war, glaube ich, indiskutabel und wir haben uns alle an das 3:8 gegen Paderborn vor 4 Jahren erinnert gefühlt. Tobias, das war nicht nur Slapstick, das war ja schon auch hochnotpeinlich, das Spiel an Ostern.
Na, ich glaube, das war ja fast schon Arbeitsverweigerung, würde ich sagen. Also ich glaube, das war eine fußballische Form des Protests.
Gegen den Trainer spielen, frage ich mal provokant zurück.
Könnte man ja fast so sehen.
Glaubt ihr, das hat auch eine Rolle gespielt in der Phase?
Ich glaube schon. Also ich denke, das war ja eine komplette Arbeitsverweigerung. Ich weiß dann was natürlich nicht, was jetzt in der Zeit jetzt im Wesentlichen passiert ist. Das ist jetzt bloß eine These von mir, das will ich jetzt nicht als absolute Wahrheit stehen lassen, aber ich glaube, das war ja nun wirklich in der Tat eine Arbeitsverweigerung, muss man ehrlich sagen. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Paul, aber.
Ich glaube, um mal die ganzen Spiele irgendwo noch zu nennen, die halt dazwischen waren, ja, die Heimspiele oder woanders. Es gab so viele Heimspiele in diesem Jahr, in welchen der FC Erzgebirge, also wirklich ganz entscheidenden Partien, wo es um viel ging, wo schon im Vorfeld viel drauf stand. Ulm, Osnabrück, Aachen, Hoffenheim. Da hat von Anfang an eine gewisse Schärfe, eine gewisse Bereitschaft gefehlt, ja. Man hatte das Gefühl, dass die Mannschaft erst eine halbe Stunde, 40, 45 Minuten braucht, um richtig anzukommen. Ja, ich weiß noch das Aachen-Spiel,
Jetzt nur 3 zur
als
Pause. Ja.
genau, ja, 0-2 zur Pause und die Fans vorher mit dem Fanmarsch, die sagen, wir müssen von der ersten Sekunde an da sein, ja, aber die Mannschaft macht's halt nicht, ja. Und das hat sich so durch die Saison gezogen und dann war halt auch Hoffenheim dann im Endeffekt das Spiel, was jetzt mal ganz salopp gesagt den Vogel abgeschossen hat, ja, weil man einfach von Anfang an überhaupt nicht da war. Und gerade in diesem Spiel, wo man hätte zu der Zeitpunkt zweitschlechtesten Mannschaft der Liga hätte noch mal richtig zufügen können, ja, man hätte Hoffenheim schlagen können, man hätte selber noch mal neuen Mut schöpfen können im Abstiegskampf und hätte zugleich Hoffenheim richtig in die Bredouille bringen können. Und all das Ganze ist halt komplett nach hinten losgegangen, weil man absolut unverständliche, total schwache, fürchterliche erste 30 Minuten abgeliefert hat.
Und teilweise auch wirklich mit eklatanten Fehlern in der Abwehr, ne? Oder im Defensivverhalten. Das waren ja
Absolut. Und
unglaublich.
mir fällt die Aktion ein von Erik Uhlmann, wo er in der eigenen Hälfte dort den Ball verspringen lässt. Ich glaube, das war sogar das Tor, was zur 1 führt, ja, wo er ihm da 10 Meter der Ball verspringt. Da sind wir wieder bei dem Thema, dass die Spieler ja eigentlich gute Spieler sind, die absolut wahrscheinlich auch zu Recht in der dritten Liga bei einem Verein untergekommen sind, aber die halt zu selten in der Saison, und das trifft halt auf die Spieler in der Breite zu selten in der Saison ihr Potenzial, ihre Qualität auch auf den Platz gebracht haben.
Ich möchte nochmal in einen Punkt reinsteigen. Das ist Fans. Und zwar, es gab ja in der Hinrunde den Fahnenklau, da haben wir ja noch gar nicht drüber gesprochen. Und aus meiner Sicht hat das auch ein bisschen mit für einen Knick gesorgt, dass dann in der entscheidenden Phase nochmal vor Weihnachten so ein bisschen die Energie auch teilweise fehlte, dass man nochmal einfordert. Also ich glaube, das war mit dem Ingolstadt-Spiel ja auch so, dass das völlig leblos war und auch auswärts in Wehen, da war ich ja auch. Also dass das von außen irgendwie ja monatelang fehlte und wie du gerade sprichst, ich glaube, so ab März kommt dann die Fanszene wieder auch mehr zurück und dann ist es eigentlich auch schon zu spät. Ich weiß nicht, Florian, wie du das wahrgenommen hast.
Ja, das ist jetzt so eine Parallelität, auf jeden Fall. Das kann man nicht wegdiskutieren. Und dass die Fanszene und die Stimmung und die Unterstützung im Erzgebirgsstadion, aber auch auswärts, ich erinnere noch gerade an Jahn Regensburg mit dem vollgepackten Gästeblock da, das ist natürlich ein Faustpfand und das ist etwas, was den Verein als Gesamtes ausmacht. Nichtsdestotrotz müssen die Spieler einfach professionell sein und ihrem Job nachgehen. Und die Dinge also ernsthaft angehen. Und da muss man sagen, das passt noch, ist noch ein weiteres Puzzlestück in dieser ganzen Puzzeln oder dem Abstieg auf Raten vielleicht, den wir da jetzt irgendwie hatten. Aber das ist, glaube ich, derjenige, der am kleinsten ist. Da gibt es andere Bausteine wie auch die Winterpause, wo in der nichts ging und kein Spieler oder nahezu nur Okansi verpflichtet wurde. Das ist ein kleines Puzzlestück.
Um die Ära Dabrowski nochmal abzuschließen, der Vereinsgeburtstag fiel ja auch da rein. Ich glaube, das war eine gelungene Veranstaltung, der 80-jährige Geburtstag, auch nochmal der letzte große Auftritt von Harald Mothes, wenn man jetzt nochmal dran erinnern kann aus der Perspektive. Ja, unsere Vereinslegenden, nochmal alle vor Ort, die halt noch leben und ich glaube, dass es war natürlich auch mit den Umständen dann eher traurig. Also ich glaube, Paul, du warst ja auch vor Ort. Hat das nochmal einen Effekt gehabt oder die Stimmung war getrübt?
Ich war tatsächlich nicht vor Ort. Meine Kollegin war vor Ort. Ich meine, das gesamte Event war natürlich erstmal so, also es war schade, dass es eben in diesen Zeitraum fällt, weil ich glaube, der Verein sich echt gehofft hätte, zu diesem Zeitpunkt in einer anderen Situation zu stecken und dass dann trotzdem, ich meine, mich zu erinnern, dann 5.000 bis 7.000 Leute im Stadion sind, ja, unter der Woche, trotz der Situation und dort gemeinsam den 80. Geburtstag des Vereins feiern, das ist dann schon eine starke Nummer, ja. Ich glaube, wenn der FC Erzgebirge dort in einer anderen Situation ist, dann ist das Stadion wahrscheinlich voll, ja. Und es zeigt auch nochmal diesen Zusammenhalt, den der FC Erzgebirge, den die Fans eigentlich haben. Es zeigt auch das letzte Spiel, worauf wir vielleicht noch zu sprechen kommen, vor heimischer Kulisse gegen Duisburg, wo auch nochmal mehr als 10.000 Zuschauer im Stadion sind. Also insofern, der 80. Geburtstag war schon ein gelungenes Event, auch was ich so gehört habe von anderen Leuten, die da waren. Aber ja, wie gesagt, es ist schade, dass dieses Event dann eben von Niederlagen umrandet wurde.
Ja, noch abschließende Kommentare zur Ära Dabrowski. Ich glaube, man sollte ihm auch nochmal alles Gute wünschen. Also haben wir ja noch nicht gesagt, aber Jens Hertel hat ja auch zum Beispiel jetzt schon einen neuen Job als U19-Trainer von Union Berlin. Ich hoffe auch persönlich, dass er dann irgendwie nochmal einen Job findet im Profifußball. Das wäre ihm auf jeden Fall zu gönnen. Er hat sich ja auch nichts zu Schulde kommen lassen, jetzt persönlich. Also ist ja auch in eine sehr, sehr schwierige Lage da irgendwie reingekommen.
Genau, also manchmal ist es einfach so, manchmal soll es eben einfach nicht sein. Und wir wissen ja am Ende ja auch nicht, wozu es am Ende gut gewesen sein soll. Und man muss natürlich immer auch sagen, das sind Trainer, die verdienen gut auch schon in der dritten Liga und fallen ja dann in aller Regel ja dann auch verhältnismäßig leicht.
Gut, dann kommen wir zur internen Lösung, die dann kam, dass du Stubitice Kern. 7 Spiele waren es, haben nur das erste Spiel gegen Regensburg verloren, knapp war es, holen dann aus 6 weiteren Spielen 9 Punkte. Das hätte insgesamt für einen 9. Platz in der Zeit gereicht, also auch nochmal vom Punkteschnitt deutlich besser und natürlich mit den Highlights, dass natürlich auch dann im Halbfinale Sachsenpokal gegen Chemnitz gewonnen haben. Und natürlich den Pokalsieg, den wir gleich nochmal besprechen wollen. Florian, was denkst du, was denkt sich Matze Heidrich über diese Entscheidung?
Tja, der wird da zu Hause sitzen und sich denken, ja toll, jetzt bringen sie mal eine Lösung daraus und das funktioniert. Ich glaube, das wird ihn sehr ärgern, frustrieren und es ist noch schlimmer einfach, weil es einfach ja auch eine Vereinslegende des FC Erzgebirge ist, die man jetzt verloren hat.
Was denkst du, Paul? Ist das für ihn persönlich nochmal schwieriger? Ich denke mal, das, so wie man ihn kennt, er hat ja auch einfach sehr, sehr viel Herzblut auch mit der Aufgabe verbunden.
Ich glaube, dass die letzten Monate für ihn ganz persönlich der Horror sind. Ich war auch am Anfang skeptisch, was mitunter Matzes Arbeit anbelangt. Ich finde, er hat auch Fehler gemacht in der Kaderplanung, aber er hat halt trotzdem unheimlich viel für den Verein geleistet. Nicht nur als Sportgeschäftsführer, sondern eben auch schon zuvor als Spieler. Und dass es dann so gelaufen ist, wie es jetzt im Endeffekt gekommen ist, ja, und dass Schubetizia jetzt dann wirklich Trainer ist, seine Idee im Endeffekt umgesetzt wurde und die auch noch funktioniert und er eben nicht mehr mitwirken kann, nicht mehr mithelfen kann, seinen Verein wieder dahin zu führen, wo er seiner Meinung nach hingehört. Ja. Ich bin auch der Meinung, dass er wahrscheinlich hätte sogar noch andere Möglichkeiten gehabt, im Winter Leute ins Erzgebirge zu lotsen. Das ist ja noch eine ganz andere Sache. Aber ja, wie gesagt, es wird ihm sicherlich sehr schwer fallen, da von außen jetzt auf den Erzgebirge zu schauen und ja, zu beobachten, was da jetzt so vor sich geht.
Ich glaube aber, wir sollten auch noch mal sein Engagement für das Glenarvan-Spiel erwähnen. Also das ist ja wirklich, ja, dadurch, dass wir es auch ein bisschen mitinitiiert haben und er persönlich hat sich da ja auch so stark für eingesetzt. Ohne ihn wäre dieses ganze Event, hätte nie stattgefunden. Andere Geschäftsführer hätten gesagt, ihr habt doch eine Meise, wenn man mit so einer Idee kommt. Und ja, er hat da auch, glaube ich, relativ viel auf sich genommen und war ja auch sehr zufrieden mit dem, wie es gelaufen ist und hat ja damit auch so ein bisschen den Zusammenhalt auf jeden Fall gestärkt, der dann ja auch im letzten Sommer über einiges hinweg getäuscht hat oder auch ein paar Wunden wieder zugemacht hat, die wir durchaus auch durch die Vorsaison schon hatten. Also von daher, das kann man auch noch mal, sollte man ihm auch noch mal auf jeden Fall hoch anrechnen, dass er sich da auch für eingesetzt hat. Und ist ja auch jemand, der immer nah an den Fans irgendwie ist, auch sich für keinen Mitgliederabend, für keinen Fanclubbesuch zu schade war und so. Also es war ja durchaus auch ein sehr nahbarer Sportgeschäftsführer. Florian, ich glaube auch, du hast es ja auch mitbekommen. Er war ja auch bei uns immer gerne und hat uns einen O-Ton geliefert, also.
Genau, dieses Nahbare ist das Wort, was das am besten trifft. Er hat nicht nur diesen Geschäftsführer-Sportposten ausgeübt, sondern auch irgendwie so eine, ja, Vereinslegende, wichtiger Spieler des Vereins, der dann eben auch ein offenes Ohr hat in alle Richtungen, auch Richtung Fans und Richtung, also Fanszene, aber auch gegenüber richtigen normalen Fans und Mitgliedern. Also das ist wirklich schade, dass man das verloren hat, auch wenn man über gewisse sportliche Dinge eben diskutieren kann. Und ich hoffe, dass er dann auch in naher Zukunft wieder einen Job findet dann erstmal und auch irgendwo irgendwann zurückblicken kann und auch den Frieden mit ja dieser Zeit im Erzgebirge wieder schließen kann.
Ja, vielleicht mal zu den sportlichen Entscheidungen von Schubi Tietze. Also Martin Mennel war kein Kapitän mehr, hat irgendwie Marcel Bär zum Kapitän gemacht. Ja, Tobias auch ein großer Schritt nach so vielen Jahren, wo Martin Mennel als Kapitän war. Ich glaube, über 10 Jahre, 11 Jahre sowas, ne? Insgesamt.
Auf jeden Fall. Also ich denke so ein bisschen, aber ich glaube, er hatte vielleicht auch ein Stück weit erkannt, dass einfach auch Marcel Bär mittlerweile einfach auch die größere Präsenz einfach auch auf dem Platz natürlich auch übernommen hatte. Und ein Stück weit natürlich auch so, dass er ja auch gesagt hat, okay, wir leiten jetzt noch langsam mal jetzt hier eine neue Ära auch in diesem Verein ja auch ein.
Würde da ein bisschen widersprechen wollen, ehrlicherweise. Ich glaube, es hat ja
Okay.
weniger damit zu tun, sondern eher damit, dass ein Torhüter kann immer nur bedingt eingreifen im Spiel, ja, selbst als Führungsspieler und auch mit dem Schiedsrichter zu kommunizieren. Und das war der Punkt, weshalb Schubi Thiez dann letzten Endes Marcel Bär die Kapitänsbinde überreicht hat. Also ich glaube auch nicht, dass Schubi jetzt unbedingt ja, jetzt sofort eine neue Ära einläuten will. Er hat ja vorhin auch schon Martin Mendel angesprochen. Man muss auch noch ein bisschen differenzieren, warum er manchmal nicht im Tor gestanden hat. Und das war ja in der Hinrunde vor allem die Verletzung, die er
Ja.
sich im Wien-Wiesbaden-Spiel zugezogen hat. Sonst wäre wahrscheinlich da im Saisonend, also Hinrunden-Endspurt, wahrscheinlich auch gar nicht Luis Slot im Tor gestanden. Insofern, ja, muss man das so ein bisschen differenziert betrachten. Ich bin der Meinung, dass es jetzt weniger damit zu tun hatte, unbedingt eine neue Ära einläuten zu wollen, sondern eher die Verantwortung auf dem Platz auf andere Schultern verteilen wollte, die eben mehr direkt als Feldspieler auf dem Platz stehen als Martin Mendel zwischen den Pfosten.
Trotzdem, Kapitän Marcel Bär, Florian, wir haben ja sofort das Chemnitz-Bild im Kopf, wie er da sich über das Tor freut. Und das hat ja auch nochmal so ein bisschen Drive ausgelöst, auf jeden Fall, das Halbfinale gegen Chemnitz.
Ja, das war dieses ikonische Bild nach dem Tor, nach dem 2-0, wo man dann wirklich mit seiner Geste sagt, ja, hier ist der Deckel drauf oder ja, das ist schon tolles Bild, was dann ja auch viral gegangen ist und vom Verein auch gut genutzt wurde. Und ich glaube aber auch, das, was Paul ansprach, dass dieser Kapitänsbindenwechsel ist sicherlich gut begründet an der Stelle. Und da muss man natürlich auch bedenken, dass Schubi Diez eben dann eben selber Stürmer war oder Offensivspieler und dann das auch nochmal besser einschätzen kann. Und zudem Marcel Bär ja dann wirklich der einzige Feldspieler ist, der dann über die Saison hinweg gesehen die Leistung geliefert hat, die man von ihm erwartet. Mhm. Und dann macht es Sinn, diesem Spieler die Binde zu geben und ihn zu stärken.
Ja. Wie kann man denn den Kurs interpretieren, Paul, ob jetzt Civitice Cheftrainer bleiben soll? Also ich erinnere mich an das Interview bei Magenta Sport, wo Präsident Schlesinger gefragt wird, wie sieht's aus? Er bestätigt, dass alle Namen im Prinzip im Gespräch sind, unter anderem auch noch Tiffert, und dass es bis Montag eine Entscheidung gab. Dann hat's ja noch 2 Tage gedauert. Wie würdest du das sehen? War man einfach nicht entschieden oder hat man sich noch nicht getraut, jetzt Schubitize vorzeitig auch das Vertrauen für die nächste Saison auszusprechen?
Ich glaube, dass es zu dem Zeitpunkt noch eine Uneinigkeit gegeben hat. Und ich glaube auch, dass es die an dem Montag noch gegeben hat, aber halt eine gewisse Mehrzahl im Endeffekt für Schubitize gestimmt hat. Das ist mein persönlicher Eindruck, den ich auch aus den ganzen Interviews gewonnen habe, auch in Interviews nach dieser Entscheidung, aber auch nach dem Zwickau-Spiel am Pfingstwochenende nochmal mit Schlesinger gesprochen und habe da immer noch nicht die volle Überzeugung herausgehört, dass Schlesinger ein Fan von dieser Entscheidung ist. Man kann sich natürlich täuschen, ja, aber in der Art und Weise, wie er sich ausgedrückt hat, er hat Schubitize durchaus für die letzten Wochen gelobt, für die Ergebnisse, die dabei herumgekommen sind. Hat aber auch gesagt, Ergebnisse sind zwar besser geworden, die Spielweise aber nicht. Es gibt so Dinge, die darauf schließen lassen, dass er das selbst vielleicht ganz gerne da anders gemacht. Aber in Summe ist es so, die Gremien haben gewollt, dass Schubitize weitermacht, und das hat er sich auf jeden Fall verdient, wenn man auf die Ergebnisse blickt. Und wenn man generell verfolgt, wie Schubitize in den letzten Wochen gearbeitet hat, dann ist das auch für mich ganz persönlich die absolut richtige Entscheidung.
Tobias, wie siehst du es? Also es ist ja auch unter Fans durchaus umstritten. Ich denke auch nur mal an unseren ehemaligen Podcast-Kollegen Thomas, der dann ja auch meinte, ja, also was du gerade auch gesagt hast, die Spielweise hat sich ja wirklich nicht verändert. Man ist vielleicht ein bisschen erfolgreicher, aber ja.
Ich sehe es ehrlich gesagt ein bisschen ambivalent, muss ich sagen. Also man muss natürlich gucken, was hätten wir jetzt für Alternativen gehabt. Also eine Alternative wäre zum Beispiel Christian Tiffert gewesen, der in der Regionalliga ja auch noch nicht so wirklich so super viel gerissen hat. Also ich glaube, man versucht es hier so ein bisschen so auf die heimische Lösung jetzt zu setzen. Aber was man vielleicht sagen kann, um es mal in den Worten von Helge Leonhardt zu sagen, er hat jetzt vielleicht dann doch am Ende dann doch so ein bisschen die Wismut-DNA, und ich glaube, darauf versucht man jetzt auch ein Stück weit zu setzen.
Ja, das ist ja vielleicht auch nochmal ein Thema, Paul. Es wurde ja auch, sagen wir mal, von Lutz Lindemann wurde ja auch da so ein bisschen drauf rumgehackt, als man sich dann für Tarbowski entschieden hatte, dass er die Region nicht kennt und so. Und das sind ja auch so Geschichten, die um den Verein auch durchaus verbreitet wurden.
Ich habe es ehrlicherweise ein bisschen anders gesehen als Lutz Lindemann. Aber dafür sind wir alle Menschen, dafür haben wir alle irgendwo unterschiedliche Meinungen. Und für meine Begriffe, also ich hatte zumindest das Gefühl, dass es vielleicht mal gar nicht schlecht ist, jemanden Außenstehenden zu haben, der vielleicht noch mit einem anderen Blick die Dinge angeht. Konnte natürlich die Worte Lutz Lindemanns absolut nachvollziehen. Im Endeffekt ist es so, die Wismut-DNA, die gehört zum Verein, und das ist das, was die Fans sich wünschen, das ist das, was die Fans fordern, dass man füreinander auf dem Platz steht, miteinander kämpft, füreinander kämpft und da wirklich alles herauslässt, und das übergreift natürlich auch in einer anderen Position abseits des Platzes, und insofern schätze ich, hat auch die Vereinsführung, die jetzt da ist, eine Lehre draus gezogen, was das Auswahlverfahren anbelangt, welche Leute man ins Erzgebirge holt oder auf eine gewisse Position setzt und welche nicht.
Ja, Florian, denkst du nicht auch, dass es vielleicht so eine Ablenkung auch nochmal war? Nochmal ablenken von den Fehlern, die vorher auch gemacht wurden? Also ich meine, man kann ja im Endeffekt immer die interne Lösung fordern. Es kann ja keiner beweisen, dass es wirklich besser gelaufen wäre.
Ja, das ist natürlich auch wirklich der Punkt. Man hat mit Schubitize dann jemanden, den man bringt, und Enrico Kern, die halt diese Wismut-DNA haben. Damit haben sie schon mal einen Vertrauensvorsprung. Andererseits wirken sie dann halt wie so diese kleine Lösung, weil man keinen anderen gefunden hat. Vielleicht jemanden wirklich extern, der nicht aus dem Erzgebirge kommt. Wobei ich dann auch da einschränkend sagen muss, dass ja jetzt zu diesem Zeitpunkt, wo wir dann auf die Regionalliga Nordost dann gucken, muss derjenige ja auch irgendwie Expertise von zumindest der Regionalliga dem Bereich haben, weil das sind ja die Spieler, die wir jetzt scouten, die wir ja auch schon verpflichtet haben. Na, 4 Verpflichtungen, alle 4 sind aus der, von Vereinen aus der Regionalliga Nordost.
Man ja mit das Ziffert mit, aber auch.
Ja, ja, klar, das hat man auch. Das mit Dabrowski war ja rückblickend eigentlich ein wirklich spannendes Experiment, aber halt wirklich zu einem ganz unglücklichen Zeitpunkt, wo alles irgendwie schon am, ja, Paul sagte, schon eigentlich aus seiner Sicht zu spät war. Da war das nicht mehr zu holen. Und ich frage mich irgendwo im Moment, wo ist das zwischen, einerseits wir haben vielfach dieses Zusammenrücken, wir müssen wieder zusammenrücken. Mhm. Und andererseits haben wir auch immer wieder die Anregung dafür, dass wir sagen, naja, aber man muss halt auch in den Vorständen miteinander diskutieren und argumentieren. Und wenn dann eben sich der Vorstand in der Mehrheit für Schubidice entscheidet und Thomas Schlesinger jetzt nicht der absolute Freund ist, sondern nicht derjenige, der da jetzt, sagen wir mal, dafür war, sondern die anderen dafür waren, dann ist das eben so. Aber zwischen diesem Spannungsfeld befinden wir uns irgendwo. Und wir können halt leider nicht in die Glaskugel gucken und sehen, was nächste Saison ist. Aber ich glaube, dass es mit Schubidice eine gute Lösung ist.
Gute Lösung, ja. Wir hatten ja auch noch den Mitgliederabend. Der war ja letzte Woche. Ja, auch nochmal eine ganz schräge Nummer. Es gibt erst eine Petition, dann wird angekündigt ein breiter Mitgliederabend, dann gibt es die Kommunikation, ja leider haben wir nicht genug Platz, es dürfen nur Mitglieder zukommen. Ja, die Presse war ja auch anwesend, also war ja jetzt trotzdem nicht im Prinzip intern, es war ja trotzdem im Prinzip öffentlich. Paul hat ja schon auch so ein paar Sachen gesagt, die dann korportiert wurden mit Winterneuzugängen und so weiter. Ist es denn das reinigende Gewitter, was jetzt benötigt wird, Paul? Oder ist es wirklich gerade erstmal der Anfang von der Diskussion?
Es wird mir echt schwer zusammenzufassen oder zu erklären, was das jetzt war letzte Woche.
Ist ja auch schon mal eine Aussage.
Ja, ich und viele andere Leute sind aus der Veranstaltung raus und haben gesagt, so wirklich schlauer ist man nicht. Es wurde viel diskutiert, es wurde auch emotional diskutiert, aber es war im Endeffekt ohne Ergebnis. Das, was sich bereits in den letzten Wochen abgezeichnet hatte, hatte sich im Endeffekt wieder bestätigt. Ich selbst habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass auch Selbstreflexion eine große Rolle spielt in der Vereinsführung. Es wurde sehr defensiv agiert, es wurde viel verteidigt. Es wurde gesagt, dass Entscheidungen falsch sein können, also im Nachhinein sich als falsch erweisen können, ja. Dass es aber schwer ist, Entscheidungen zu treffen und es ja immer einfach ist, Entscheidungen im Nachhinein zu kritisieren. Aber das kam natürlich bei den Fans, die anwesend waren, oder bei den Mitgliedern, die anwesend waren, überhaupt nicht gut an. Deswegen, mir fällt es da wirklich schwer, im Endeffekt dann so Kernpunkte zum Beispiel wiederzugehen. Ja, es ging viel um Spieler, was die Spieler nicht gemacht hätten und dass ja auch auf dem Pult, nenne ich jetzt mal, hätten 22 Spieler sitzen müssen und nicht die Vorstandsmitglieder. Ja, das waren so Aussagen, die da gefallen worden waren, weil die Spieler hätten ja auf dem Platz gestanden und nicht die Vereinsführung. Also man hat das Ganze sehr defensiv gestaltet, man hat sich viel verteidigt und das kam dann bei den Fans so an, dass es Zwischenrufe gab nach dem Motto, das ist doch Lobhudelei. Also ich hatte den Eindruck, dass viele Mitglieder sehr enttäuscht das Erzgebirgsstadion an dem Dienstagabend verlassen haben.
Ja, Florian, die Berichte, die wir noch zugeschickt bekommen haben von Bekannten und so weiter, das ist ja auch sehr ambivalent. Also es zeichnet ja auch relativ chaotische Zustände, wobei natürlich auch, ich weiß auch nicht, ob das Format von sowas richtig ist. Also irgendwie sich einfach nur auszutauschen, nachzufragen oder ob man nicht auch andere Diskussionsforen irgendwie für sowas braucht.
Ja, aber das bestätigt jetzt ja, dass unser Bild, was Paul da beschrieben hat, dass es irgendwie in dem Vorstand da recht wenig Selbstkritik gibt oder das nicht wahrgenommen wird. Da sind ja dann auch mit rund um die Michael-Tarnert-Geschichte sind ja da auch Informationen genannt worden, die dann auch wiederum ja sagen, also sinngemäß war es ja, dass Michael Tarnert wollte ja erst weitermachen, oder wollte ja mit Tarnert weiterarbeiten, hat ihm da eine Summe genannt vom Budget, was er hat, da war aber nicht die Berufsgenossenschaft mit drin, und als er das dann hörte, war dann wiederum er auf jeden Fall nicht mehr mit dabei, weil er nicht mehr sich in der Lage sah, damit einen Kader zu gestalten.
Da muss ja, sowas finde ich schräg, dass man sowas im Detail ploppt.
Ja, aber
das disqualifiziert ihn ja auch irgendwie.
Ja, aber das zeigt ja irgendwie auch ein Bild, dass da in dem Vereinsvorstand an vielen Stellen eben nicht professionell gearbeitet wird und wurde, sondern eher wie der Verein, der Kaninchenzüchterverein, jetzt mal bös gesagt. Und dann ist es halt das Problem, wenn dann jetzt keine Selbstkritik da irgendwie entsteht. Denn wir haben ja auch schon mal in ein paar Folgen zuvor, haben wir auch gesagt, da muss ich ja irgendwie irgendwas tun eigentlich im Vorstand. So hilft auch nicht immer weiter, nach dem Bauernopfer zu rufen. Aber irgendwie hat man die Sorge, dass es da mit so einem, ja, wir wurschteln uns jetzt weiter wie diese Saison und die letzten 2, 3 Jahre weitergeht.
Dazu will ich vielleicht noch ergänzend sagen, dass ich habe Thomas Schlesinger und Zwickau nochmal darauf angesprochen auf den Abend und auf den Vorwurf fehlender Selbstreflexion, der ja wirklich von vielen Fans auch kam. Da hat er gemeint, dass man sich schon intern kritisch bespricht, dass man das Ganze kritisch auswertet. Es ist aber im Endeffekt Fakt, es kommt ganz drauf an, was in den kommenden Wochen passiert, Monaten, ja, was der Vorstand dann macht. Also ganz einfach so weitermachen wird es oder kann es sicherlich aus Vereinsperspektive nicht geben. Das hatte ich ja auch ganz klar in dem eingangs nochmal erwähnten Kommentar auch geschrieben, dass eigentlich ein Neuanfang nur gelingen kann mit einer neuen Vereinsführung. Weil diese Fehler, die man sich jetzt in den letzten Monaten geleistet hat, die darf man sich auf jeden Fall nicht erneut leisten. Ja, und wenn man dann hört, du hast es ja vorhin schon angesprochen, Flo, dass man sich dann jetzt trotzdem hinstellt, ja, und eine Erkenntnis ist, dass man hätte noch viel eher sportlich eingreifen müssen.
Ja.
Ja, das ist schon, ich weiß nicht, ob das dann die richtigen Schlüsse sind.
Ja. Ich glaube, wir belassen es erstmal zum Mitgliederabend da und schauen dann nochmal auf den Saisonabschluss. Das Spiel in Schweinfurt können wir auch nochmal nennen, 2-4. Das Gedenken an Harald Mothes hat ja über allem da gestanden. Und Florian hat das ja schon letzte Woche erzählt, wie überrascht auch der Kollege vom Bayerischen Rundfunk war, dass man noch so viel Fanunterstützung dann hatte, was sich dann ja auch noch ins Sachsen-Pokalfinale jetzt in Zwickau mitgezogen hat, trotz der prekären Situation sportlich.
Ja, das ist etwas, was den Verein ausmacht. Und das ist ja das, was in dieser Saison so mehr oder weniger der einzige Lichtblick ist, den man mitnehmen kann, dass die Fanszene mit allen Schwierigkeiten und nicht nur die Fanszene, sondern die Fans allgemein trotzdem zu ihrem Verein stehen und wollen, dass ihr Verein erfolgreich ist. Und das ist irgendwo schön, dass dann einerseits die Fans, die nach Schweinfurt gefahren sind, belohnt sind mit einem torreichen Spiel und mit einem versöhnlichen Saisonabschluss. Und genauso, dass es dann in Zwickau aus meiner Sicht souverän der Sachsenpokal geholt wurde und auch nochmal, dass es da ja scheinbar im Großen und Ganzen recht ruhig geblieben ist und es keine unschönen Bilder gegeben hat, außer eine Vielzahl an Pyrotechnik, die ich ja in gewissem Maße auch gar nicht verkehrt finde.
Ich muss auch direkt mal noch eine Geschichte erzählen. Ich bin da mit dem Zug hingefahren und es stand ja in den Fan-Infos, es gibt einen Shuttle-Bus. Als ich dann am Bahnhof ankam, wurde mir von der Polizei gesagt, ja, der ist nicht von der Polizei, vom Busfahrer, ja, der ist gerade weg. Und die Polizei hat mir dann geraten, ich solle doch mit der Straßenbahn fahren, wo die ganzen Zwickau-Fans dann auch drin waren. Ich hätte ja sowieso alles im Beutel. Das war schon ein bisschen skurril, so dass ich dann 1,5 Stunden in der Hitze zum Stadion laufen musste. Aber insgesamt, kann ich auch bestätigen, das war relativ ruhig. Die Fanszene ist auch mit dem Zug oder Bus gefahren, aber ja auch Schienenersatzverkehr. auf jeden Fall ziemlich voll auf der Rückfahrt. Und ja, Paul, ich glaube, das war schon beeindruckend, wie das so 90 Minuten da abging.
Ja, also erst einmal muss ich die Stimmung generell loben, die im gesamten Stadion geherrscht hat. Das war eine würdige Finalatmosphäre. Es war auch gut, dass es dann insofern keine großen Vorkommnisse gab und wirklich der Sport irgendwo im Vordergrund stehen konnte. Und im Endeffekt war, Flo hat es schon gesagt, es war ein souveräner Auftritt vom FC Erzgebirge und im Endeffekt ein verdienter 2:0-Erfolg. Man hat das dann. Es gab im ersten so 8 Minuten, die ersten 8 Minuten, die musste der FCE schon überstehen, da hat sich auch ein bisschen Druck gemacht. Und danach hat eigentlich genau der FC Erzgebirge genau das gezeigt, was er machen muss. Er ist aufgetreten wie ein Drittligist und hat das Spiel bestimmt und hat dann in der zweiten Halbzeit sich ein bisschen zurückfallen lassen, um auf Kontermöglichkeiten zu lauern. Und ist mit diesem System quasi ganz gut gefahren, weil dem FSV auch nicht gerade viel eingefallen ist, dann noch in der zweiten Hälfte.
Ja, Marcel, wer macht ja dann das 2-0, macht den Schnullerjubel, das ist mir auch sofort aufgefallen, hat das dann ja auch nochmal ja, aufgeklärt. Seine Freundin ist schwanger, ich glaube, ist auch schon das zweite Kind für ihn. Können wir schon mal gratulieren, herzlichen Glückwunsch dazu. Marcel, wer ist ja sowieso gerade so eine große Frage. Paul, du hast ja auch mit ihm, glaube ich, gesprochen. Und das ist ja wahrscheinlich auch so gerade die Frage, die alle umtreibt. Wie geht's da weiter?
Ja, das ist die entscheidende Frage. Ihr habt ja auch schon viel über Marcel Bär gesagt. Nur von meiner Seite ist so viel dazu. Für mich war Marcel Bär in den letzten Jahren seit seinem Wechsel von 1860 München nach Aue die Lebensversicherung des FCE. Er hat in jeder Saison für den FCE zweistellig getroffen, hat im Endeffekt die Mannschaft auf seinen Schultern getragen. Und wer im Alter von 33 Jahren in wettbewerbsübergreifend 25 Pflichtspielen in dieser Saison nach einem Achillessehnenriss 14 Tore schießt, der gehört eigentlich nicht in die Regionalliga. Das ist leider so. Auf der anderen Seite ist es so, dass es unheimlich wichtig wäre für den FC Erzgebirge, diesen Spieler zu halten, weil er alleine dafür sorgen kann, dass der FC Erzgebirge oben mitspielt. Ja, es wird in der Regionalliga keinen Stürmer geben, der diese Abschlussstärke hat, der diese Erfahrung mitbringt und auf so einem Leistungsniveau ist. Problem ist, das werden auch andere Vereine so sehen. Schubetice hat mir nach dem Spiel gesagt, dass der FCE alles dafür tut, um Marcel Bär zu halten. Er hat auch gesagt, dass Marcel Bär selbst wollen würde, dass der Verein will, dass man sich aber einigen muss. Das heißt letzten Endes, es geht da auch ums Geld. Und das muss Marcel Bär dann selbst entscheiden, ja. Ich habe ihn oft genug gefragt. Ich glaube, er konnte die Frage auch von mir gar nicht mehr hören. Aber
Ja,
einfach,
stimmt.
es geht ja im Endeffekt darum, dass man ja irgendwas erfahren will. Und es war immer wieder dasselbe Stand. Er ist für alles offen. Er führt Gespräche, er führt grundsätzlich Gespräche mit jedem. Aber was dann letzten Endes dabei herumkommen wird, das wird die Zukunft zeigen, das werden die nächsten Wochen zeigen. Schubi Dietze hat mir gesagt, es wird vielleicht nur noch 2 Wochen dauern, bis der komplette Kader steht. Nun ist schon wieder eine halbe Woche rum, also bleiben uns noch 10 Tage. Also könnten wir vielleicht schon in maximal 10 Tagen wissen, ob Marcel Bär beim FC Erzgebirge bleibt oder nicht.
Florian, uns ist auch noch was aufgefallen bei Instagram.
Ja, wir als Social Media Heinis, so werden wir ja auch manchmal betitelt von Nicht-Anwesenden. Grüße an Stickerts. Haben ja erkannt, dass Marcel Bär einen schönen Post gemacht hat, damit seine Agentur abgesetzt hat. Und da waren ja lila Blumen im Hintergrund. Und wir haben das jetzt erstmal so Gender-Reveal-mäßig, also diese Partys, wo man dann eben das Geschlecht veröffentlicht, haben wir jetzt einfach mal als gutes Zeichen genommen und als gutes Omen. Das für unsere Hörer, die das bestimmt aber auch schon gesehen haben.
Ja, es ist nur eine Anekdote, aber ich finde das auch immer interessant, wenn die Agenturen dann selber kommunizieren, anfangen zu kommunizieren. Sind ja auch ein paar spannende Sachen immer dabei. Also zum Beispiel Ballarbeit, die Agentur, wo jetzt Majetschak war, da ist dann auch wieder von denen einer von uns zu uns gewechselt. Majetschak jetzt weg. Also man ist da ja auch in so fliegenden Transfers teilweise mit diesen Agenturen. Ja, vielleicht nochmal zum Sachsen-Pokalsieg. Es ist, glaube ich, der fünfte Sieg insgesamt, der erste seit 10 Jahren. Und damit hat man sich für den DFB-Pokal qualifiziert. Das am 21. bis 24. August oder 1. 2. Dezember, September, wenn es dann die Bayern wären oder Borussia Dortmund. Und damit ist es gut einen Monat nach dem Regionalliga-Start am 24. bis 26. Juli. Da geht es nämlich schon weiter in der Liga. Ja. Nochmal weiterschauend auf die Neu- und Abgänge. Ich würde da jetzt nicht im Detail drauf eingehen, aber es sind ja schon einige dabei: Luckenwalde, Greifswald, Chemie Leipzig, Meusewitz. Vielleicht kann uns da Tobias ein bisschen was zu sagen und auch zu den vier Abgängen, die ich jetzt schon sagen würde, die feststehen mit Majetscha, Klausen, Schmidt und Zobel.
Also mit Zobel, das war natürlich klar, dass der natürlich nicht bleiben würde, dass er zurück nach Paderborn jetzt natürlich gehen würde. Ich meine, letztlich gesehen, die sind ja gestern triumphal sozusagen oder glaub vorgestern in die erste Liga wieder aufgestiegen. Majetschak, der ist ja mit sehr, sehr bitteren Tönen gegangen, sage ich jetzt auch mit sehr, sehr kritischen Tönen. Also wenn du sozusagen bei deinem Noch-Arbeitgeber den alten Chef noch irgendwie lobst, das ist dann sagt so, okay, rafft euch doch jetzt mal wieder jetzt irgendwie zusammen. Ja, es ist da irgendwie auch sehr, sehr vielsagend gewesen. Also ich glaube, da wird es am Ende halt auch um das Geld auch gegangen sein. Also ich meine, wenn es da um das Thema Wertschätzung ging, hat sich jetzt für mich so ein bisschen so das Thema jetzt Geld jetzt auch so ein bisschen herausgeholt. Allerdings muss man auch sagen, da war jetzt ja auch so bisschen länger da. Und Mika Klausen, also ich habe mich ja damals im Sachsenpokal-Halbfinale jetzt auch so ein bisschen länger beobachtet. Der hing ja eigentlich auch nur noch am Handy. Also ich denke, da war ja auch am Ende so, dass wir auch gar nicht mehr in Wolf. Und im Grunde gesehen war der ja auch schon vor dieser Saison ja eigentlich ja auch fast schon weg. Also insofern, der werden leider jetzt noch weitere Folgen, aber naja, und zu den Neuzugängen muss ich ehrlicherweise sagen, da muss ich mich erst noch so ein bisschen einlesen, muss ich vielleicht erst noch so ein bisschen Expertise gewinnen, aber ich glaube, das sind alles kampferfahrene Leute in der Regionalliga und ich glaube, es wird eine große Überraschung werden jetzt auch für die, also auch für uns und für die Fans des RSS-Gebirge Aue, was das jetzt so für Typen sind und wie die jetzt auch so ein bisschen, wie die auch miteinander harmonieren werden. Aber was ich jetzt schon mal sagen
Ja.
kann, die Regionalliga, das wird jetzt kein Spaziergang. Ich glaube, das ist eine ganz, ganz eklige und giftige Liga.
Ja, jetzt Lisek kann man auch noch mal sagen, Derby hält bei Chemie Leipzig gegen Lok. Auf jeden Fall haben sie ja das Derby gewonnen. Müssen wir auch nochmal Max Ullich natürlich nennen, der seinen Vertrag jetzt ja gerade heute verlängert haben. Wir nehmen heute Mittwoch auf. Und damit hat man ja auch schon kommuniziert, er soll im Kampf um Platz 1 gehen. Also klingt für mich jetzt nicht nach einem Abgang von Mennel aktuell. Ist aber auch abzuwarten. Und genau, an den Abgang von Eder Maječak würde ich auch nochmal direkt einen Kommentar von Helge Leonhardt anschließen. Also ich habe noch einen anderen Helge der Woche. Der Helge der Woche wäre, er hat sich nochmal an das DFB-Pokalfinale 2019 erinnert. War ein gutes Erlebnis damals. Also auch spannend, dass er früher auch zum DFB-Pokalfinale gegangen ist. Und Helge Leonhardt hat zu Edin Majacek gesagt: Danke, Erik, für deine ehrlichen Zeilen. Alles erdenklich Gute für dich. Ich bin stolz, wie du dich als Persönlichkeit entwickelt hast. Und erinnere mich noch an die Zeit, als ich dich vor 7 Jahren verpflichtete. Ja, auch interessant das Framing, dass Helge ihn dann persönlich geholt hat. Aber Tobias, du hattest ja schon gerade gesagt, ich glaube, er hatte Heidrich erwähnt, er hatte Dotschev erwähnt und er hatte Helge Leonhardt erwähnt.
Genau, und im Grunde sagt er ja im ersten Satz: Danke, dass du mir recht gegeben hast, Bro.
Ja, gut. Dann habt ihr jetzt noch die Möglichkeit, allerletzte Saisonabschlussworte oder Saisonanalyseworte zu bringen, bevor ich dann nochmal eine Einladung an unsere Hörer ausspreche. Danke, dass du heute da warst, Paul. Ich glaube, es hat auch nochmal geholfen, ein paar Sachen länger einzuordnen. Und ich glaube, auch mit dem Artikel, den du geschrieben hast, haben wir auch anhand der Thesen mitdiskutiert. Hast du auch relativ gut alles zusammengefasst und ja auch ins Schwarze getroffen, was viele Fans ja wahrscheinlich auch schon geschrieben haben oder rückgemeldet haben.
Erstmal vielen Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht, mit euch über den Verein zu sprechen und über das, was in der Saison passiert ist. Meine Abschlussworte, ja, gute Frage.
Alles
Ich
muss
muss
anders.
sagen, bitte?
Alles muss anders.
Ja, irgendwie schon. Der FC Erzgebirge muss diesen Neuanfang, der sich ja jetzt gibt, also es gibt ja die Chance des Neuanfangs und diese Chance muss der FC Erzgebirge nutzen. Die größte Chance, um aufzusteigen, ist im ersten Jahr. Und da darf man sich in überhaupt gar keiner Hinsicht Fehler erlauben, wenn es funktionieren soll, sofort wieder hochzugehen, zurück in den Profifußball zurückzukehren. Und da geht es auch schon bei der Kaderplanung los. Und wir haben jetzt gerade über Majacek gesprochen. Ich halte es für einen Fehler, ihn gehen zu lassen. Ich halte es für einen Fehler, vielleicht nicht das nötige Geld in die Hand genommen zu haben, um ihn doch noch hier zu behalten. Er hatte mir das mehrfach betont, dass er dem FC Erzgebirge unbedingt dabei helfen will, wieder in den Profifußball zurückzukehren. Er hat den FC Erzgebirge als seinen Herzensverein bezeichnet und wollte unbedingt diese ja, Katastrophensaison reparieren. Und er wäre ein Leistungsträger gewesen, er wäre ein Führungsspieler gewesen, er wäre einer dieser Charaktere gewesen, den du in der dritten Regionalliga unbedingt brauchst. Diesen Spieler hast du jetzt verloren und dann muss man natürlich gucken, was dann jetzt noch verpflichtet wird in den kommenden Wochen. Ich hätte dann arge Zweifel, wenn die Kaderplanung, Kaderzusammenstellung so abläuft, wie es jetzt gerade den Eindruck erweckt. Für mich ist noch kein Spieler dabei, bei dem ich sage, das ist ein Spieler, der den FC Erzgebirge wirklich zurückführen kann. Vielleicht ist es ganz bewusst so gemacht, weil noch viele Spieler bleiben werden. Ist ja bisher noch unklar, ja, welche Spieler denn überhaupt noch bleiben, die aktuell zum Kader gehören. Insofern muss man abwarten, welches Bild sich dann in den nächsten Wochen vervollständigt. Aber Fakt ist, dass der FC Erzgebirge viele Dinge anders machen muss als in den letzten Jahren und vor allem Geduld beweisen muss. Ja, das ist ganz wichtig. Es wird in dieser Regionalliga Phasen geben, in denen Aue sicherlich auch mal Spiele verliert. Ja, das ist eine enge Liga. Es gibt viele Teams in diesem Jahr, die die Chance nutzen wollen, direkt aufzusteigen. Und da muss man Geduld an den Tag legen und vor allem den handelnden Personen das Vertrauen schenken. Und das ist dann vor allem in erster Linie Kwesi Achiuwidze. Er hat für mich in den letzten Monaten etwas geschafft, was in den letzten Jahren Dotschev, Hertel und Dabrowski allesamt nicht geschafft haben, nämlich innerhalb eines Spiels die richtigen Schlüsse zu ziehen aus Situationen, wo es überhaupt nicht läuft. All seine Umstellungen, die er während eines Spiels getroffen hat, und da kann man wirklich jedes einzelne Spiel durchgehen, haben dazu geführt, dass letzten Endes dann noch ein Punktgewinn drin war. Und wenn Schubitize das auch in der Regionalliga gelingt und er dazu auch noch eine gute Mannschaft beisammen hat, mit Führungsspielern, vielleicht auch mit mehr Spielern aus dem jetzigen Kader, wie man sich vielleicht zuvor erwartet oder gedacht hätte, dann hat der FCE gute Chancen, wirklich oben mitzuspielen. So viel zu meinem Saisonabschluss oder Vorausblick.
Tobi, kannst du dich da anschließen oder was würdest du sagen, was sind die taktischen Kniffe, die man umstellen sollte? Wahrscheinlich vor allen Dingen erstmal ein Gerüst bilden.
Auf jeden Fall ein Gerüst bilden und vor allen Dingen aber auch, also so wie Paul das ja auch gesagt hat, Geduld haben, aber auch zu wissen, das wird kein Selbstläufer werden. Ich glaube, da sind ja schon viele Absteiger einfach auch dran gescheitert, dass sie dann einfach auch denken, okay, wir sind nicht hier die Absteiger, wir haben jetzt hier den finanziell größten Kader. Das wird nicht funktionieren. Also ich denke, das wird, ich denke, das wird eine ganz, ganz knüppelharte Saison. Und ich denke, wir sollten uns jetzt hier, also es ist meine persönliche Ansicht, sagen, okay, wir sollten uns auf die ganzen kleinen Highlights einfach der Saison freuen, nach Erfurt zu fahren, nach Jena zu fahren, zur BSG Chemie Leipzig zu fahren und so weiter und so fort. Denn das könnte ja auch ganz schöne Highlights sein.
Florian?
Ja, ich hoffe, das reinigende Gewitter oder der reinigende Sturm kommt jetzt oder war diese Saison, so dass wir nächstes Jahr dann in der Regionalliga uns gut beweisen können und freue mich aus der Fanperspektive einfach auch noch auf einige oder fast alles Stadien, die ich so in dieser Form noch nicht bereist habe. Also beispielsweise das Erfurter Stadion kenne ich noch als Steigerwaldstadion zu Zweitliga-Zeiten mit Aue. Das ist dann schon nochmal was ganz anderes gewesen. Damals, glaube ich, für Gästeblockkarte 3 Euro. Das ist auch noch was ganz anderes gewesen. Und bin auch, ich finde das auch spannend jetzt für uns als Podcast, die den Verein da begleiten, diese Liga sich anzugucken, weil das ist ja Neuland für uns. Da kommt ja von den Vereinen und Spielern nochmal ganz anderes auf uns zu bei der Vorbereitung, der Nachbereitung. Und ich hoffe, alles wird anders.
Ja, ist doch ein schöner Abschluss. Ja, auch von meiner Seite. Danke für die Diskussion. Ich möchte gar nicht auf so viel eingehen, sondern alle Hörer auch nochmal einladen. Wir werden nämlich eine Sonderakt, wir werden ein Hörertreffen oder eine Aufnahme machen zur 100. Folge rund um das Schalke-Spiel. Das ist am 19. Juli um 14 Uhr. Also kauft euch da Tickets und haltet euch mal den Samstagabend frei. Da suchen wir gerade noch eine Möglichkeit, mit euch zusammen uns zu treffen und nochmal dann auszudiskutieren, wie die Saison gelaufen ist und natürlich auch schon auf die neue Saison, die dann eine Woche später beginnt. Und ja, lasst uns dazu gerne eine Nachricht mitteilen, lasst uns dazu gerne wissen, wenn ihr teilnehmen wollt. Schreibt uns eine Nachricht oder einen Kommentar. Wir werden dazu bestimmt auch nochmal die ein oder andere Umfrage machen, um das dann in einem Rahmen zu planen. Je nachdem, wie viele Leute das auch interessiert, wie viele da vorbeikommen, kann man ja schwer einschätzen, wie viele Leute auch sich einen Samstagabend mit uns geben wollen oder auch nicht. Und ja, bleibt mir auch nicht anders übrig, als nochmal Danke zu sagen für über 100 Bewertungen, die wir jetzt auf Spotify haben. Habe ich auf jeden Fall bemerkt, dass meine Aufrufe hier, uns zu bewerten, helfen. Ja, empfehlt uns gerne weiter. Wenn euch auch die Sonderfolge jetzt gefallen hat zum Saisonabschluss, bleibt uns gewogen. Und in diesem Sinne, wir sehen uns dann in Aue. Ciao.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Ciao.